Heute sprechen wir über ein Thema, das dich eventuell beunruhigen könnte. Donnergeräusche, dudum. Es geht um Essstörungen. Wenn dieses Thema Erinnerung in dir hervorruft oder du davon nichts wissen möchtest, höre dir diese Podcast-Folge nicht an. Ich und meine Essstörung. Wenn du dich auf den sozialen Medien mit dem Thema Fitness beschäftigst, wirst du früher oder später mit dem Wort Essstörung konfrontiert. Plötzlich haben alle eine Essstörung. Der eine hat Heißhungerattacken, die andere muss abends noch 2000 Schritte machen. Wenn sie gesündigt hat und ganz andere wiederum, fangen ihre Videos an mit: Ich hatte früher eine Essstörung. Doch was ist eine Essstörung eigentlich und ab? Und wie findest du heraus, ob du eine Essstörung hast? Genau das erzählt uns heute Laura. Laura ist Psychologin und angehende Psychotherapeutin. Ist das richtig?
Richtig, ja.
Und ist heute unser Gast und damit auch die Premiere für unseren ersten Gast. Danke, dass du da bist.
Ich bin der erste Gast.
Du bist der erste Gast.
Boah, ich fühle mich geehrt.
Du bist der Erste, die heute auf diesem Stuhl sitzt. Außer Sagi. Sagi zählen wir aber nicht wirklich als externen Gast. Die gehört ja.
Laura, wie war deine Fahrt hierher heute?
Anstrengend. Ich habe den Freitag Mittag Feierabendverkehr nicht mitberechnet und habe 4 Stunden gebraucht.
Hast du dir wenigstens schöne Podcast-Folgen angehört?
Einen und sonst Musik.
Okay. Aber du bist gut angekommen, du bist frisch und munter und bereit für unsere
Semi-frisch, aber
Fragen.
Sehr munter.
Semi-frisch, aber sehr munter, das freut mich. Wir reden heute über Essstörungen und wir werden dir ein paar Fragen stellen im Sinne von Einschätzungen und eventuell mit Vorurteile aufräumen oder Falschinformationen aus dem Weg räumen. Damit du es weißt, normalerweise fängt der Podcast immer so an, dass Tim und ich jeweils eine Frage stellen, die ja etwas Persönliches über uns preisgibt, weil wir zwei sonst ziemlich langweilig wären.
Mhm.
Und heute kriegst du die Fragen gestellt. Und ich würde sagen, Tim, du fängst an mit deiner Frage.
Ja, aber es wird nicht schlimm. Also, meine Frage an dich ist, wenn du nicht Psychologie studiert hättest, was hättest du gerne gemacht, wenn du Psychologie jetzt mal komplett außen vor klammerst? Was wäre dein Traumberuf sonst gewesen?
Das ist ganz schwierig, weil für mich Plan A, B, C alles Psychologie war. Ich habe gesagt Plan Z, wenn alle Stricke reißen, dann wird es Lehrerin, aber es ist wirklich Plan Z. Boah, und ansonsten, so Kindheitstraum war schon so Richtung Schauspiel.
Ja?
Ja. Aber dafür habe ich eigentlich...
Kinofilme und so?
Ja, aber dafür habe ich wirklich eigentlich gar kein Talent.
Ja. Aber gut, aber das sind mir mit so vielen Kindheitsträumen.
Ja, der kindliche Leichtsinn.
Ja.
Woran bemisst du, dass du kein Talent hast? Das ist nicht meine Frage.
Also ich habe mal im Literaturkurs geschauspielert und das hat mir im Nachhinein so semi gefallen.
Was hat dir genau nicht gefallen? Das Texte lernen oder?
Nee, es fällt mir dann doch irgendwie schwerer, aus meiner Rolle rauszugehen als ich. Ich mag mich eigentlich sehr gerne und dann fällt es mir sehr schwer, jemand anderen zu verkörpern.
Wäre ja auch eine Beleidigung, jemand anderen zu verkörpern, wenn man du ist.
Ach, Quatsch.
Okay, meine Frage ist, aufgepasst, ich muss überlegen, wie ich sie formuliere.
Ich habe jetzt schon Angst.
Das wird in der Praxis nicht eintreffen, aber wir nehmen jetzt mal an, es wäre so. Okay?
Mhm.
Du bist auf dem Heimweg nach einem Arbeitstag.
Das kommt durchaus schon mal vor.
Das kommt schon mal vor. So. Und auf dem Heimweg triffst du eine Fee. Kommt jetzt seltener vor. Je nachdem, was du dir einmisst. Du triffst die Fee und die Fee sagt, Laura, du kriegst keine Wünsche von mir, du musst dich entscheiden. Du musst, sonst explodiert die Welt. Und zwar musst du dich für eine psychische Störung entscheiden. Welche wäre das und warum?
Die ich habe.
Die du danach hast, nachdem die Fee mit ihrem Zauberstab schwingt. Danach hast du diese Störung. Und sie muss natürlich eine Störung sein, die jetzt nicht irgendwas Harmloses ist, sondern es muss halt wirklich etwas sein, was dich in irgendeiner Art und Weise behindert oder halt.
Das sagt die Fee.
Das sagt die Fee.
Die Fee sagt, du musst dich behindern.
Ja, da fragt man sich doch, was ist der Maßstab? Ab wann behindert es mich denn nicht so stark? Also ich habe eigentlich schon eine Antwort.
Nimm die Antwort.
Das wäre die Anpassungsstörung.
Okay, was ist das?
Eine Anpassungsstörung ist quasi, es ist was passiert und darauf reagierst du abweichend von der Norm. Zum Beispiel, jemand ist gestorben, du hast dich getrennt, hast deinen Job verloren und darauf reagierst du mit psychischen Symptomen. Zum Beispiel depressiv, ängstlich, aber das reicht alles nicht für das Vollbild einer Depression, einem Vollbild von einer Angststörung. Und dann sagt man, hast du eine Anpassungsstörung auf dieses Ereignis. Das darfst du aber auch nur maximal 6 Monate nach dem Ereignis haben. Alles darüber hinaus müsste man neu gucken.
Mhm. Kannst du das, genau, interessiert mich jetzt, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber kannst du mir das ein bisschen genauer näher bringen? Also das heißt, du hast dich der Situation angepasst, aber nicht so weit, dass man sagen könnte, nach Klassifizierung ABC hast du diese psychische Störung.
Ja, das bedeutet eigentlich nur, dass es ist was passiert und darauf reagiere ich gerade extrem mit irgendwelchen psychischen Symptomen. Wie zum Beispiel, ich war 13 Jahre in einer Beziehung, dann hat er mich betrogen, mich verlassen und seitdem habe ich plötzlich Panikattacken und fühle mich irgendwie total depressiv verstimmt. Ich schaffe es nicht mehr zur Arbeit zu gehen, ich weine die ganze Zeit, ich komme gar nicht mehr richtig in Freude.
Dann wird dafür würdest du dich entscheiden?
Ja, weil das habe ich ja auf jeden Fall dann nur, also beziehungsweise die Diagnose kann ich nur haben, wenn das Ganze nicht länger als 6 Monate her ist.
Okay, verstehe. Okay, interessant. Also strategisch beantwortet.
Ja.
Heute geht es nicht um Anpassungsstörungen oder irgendwelche anderen Störungen. Heute geht es ja primär um das Thema Essstörung. So. Und jetzt habe ich da ein konkretes Beispiel. Wir haben ja gerade schon. Ich habe ja gerade in meinem Beispiel schon gesagt, es muss dich irgendwie betreffen oder es muss irgendwie ein Leid da sein. Und die erste Frage, die ich habe, ne, Tim wird dir auch noch Fragen stellen, keine Angst, ist, muss man denn leiden, um eine Essstörung zu haben?
Nein. Also per se ist eine Definition für eine psychische Störung, dass da ein Leidensdruck ist. Ist ja auch irgendwo verständlich, ne? Weil wenn es mich irgendwie gar nicht tangiert, dann beeinträchtigt es mich ja gar nicht. Bei Essstörungen ist es jetzt so, wir haben ja 3 verschiedene hauptsächlich. Anorexie, Bulimie und die Binge-Eating-Störung. Anorexie und Bulimie ist kein Leidensdruck notwendig für die Diagnosestellung. Das ist kein notwendiges Kriterium. Bei Binge-Eating sieht es ein bisschen anders aus. Da wird gesagt, dass diese Essanfälle, die man hat, Leiden hervorrufen müssen für Diagnosestellung. Bei Anorexie und Bulimie ist das aber nicht so, ist nicht notwendig.
Merken denn überhaupt Menschen, oder kannst du vielleicht mal kurz erklären, was ist denn der Unterschied dazwischen, also zwischen Anorexie, Bulimie und Binge-Eating?
Ja, wollt ihr sagen, was ihr denkt? Was, wenn ihr so an klassische Magersucht denkt, was habt ihr da im Kopf?
Tim? Dann Zeichen.
Ja. Also klassische Magersucht ist ja, dass du wirklich Kalorien meidest, dass du wirklich nichts isst, dass du quasi extrem unterernährt bist, bis hin zu Extremformen. Du kannst ja theoretisch an einer Anorexie auch sterben, ne? Also an Unterernährung sterben in dem Sinne. Bei einer Bulimie weiß ich, dass es 2 Formen gibt. Es gibt die mit Kompensation, das heißt Leute, die dann zum Beispiel nach dem Essen dann erbrechen. Mhm. Es gibt die Leute, die das nicht machen. Richtig? Ja? Nein? So ist zumindest mein Wissen noch. Und bei Binge-Eating-Störung ist diese Essattacken, die entweder emotional getriggert sind oder...
Genau. Ja. Also bei der Anorexie haben wir, ne, wie du schon richtig gesagt hast, diese Angst vor den Kalorien. Man hat total Angst zuzunehmen. Man will das nicht. Man isst sehr, sehr wenig. Es gibt übrigens auch eine atypische Anorexie. Da ist man tatsächlich normalgewichtig. Ist vielleicht, wenn die Störung gerade erst anfängt, weil man ist ja nicht von heute auf morgen untergewichtig, kann die Diagnose trotzdem kriegen. Geht häufig mit diesem Untergewicht einher, mit diesem sehr, sehr dünnen körperlichen Erscheinungsbild. Man hört häufig schon körperliche Einschränkungen dadurch. Gerade so, ne, was man hat ja häufig so einen Flaum dann auf der Haut, so Kälte, Wärme, Regulation funktioniert nicht mehr so gut. Und ein stark negativ verzerrtes Körperbild. Also die sehen sich wirklich nicht so dünn, wie sie sind. Und das passt ja dann ganz gut zu dem Leidensdruck, ne? Für die ist das in Ordnung. Die denken, die müssen immer noch mehr abnehmen, obwohl die schon super dünn sind. Und die würden nicht sagen, ja, ich muss jetzt in der Klinik. Das sind häufig die, die dann zwangseingewiesen werden von Eltern, wenn sie noch minderjährig sind, oder dann vom Umfeld, wenn sie ein bisschen älter sind.
Wenn du von atypischer Anorexie sprichst, ab wann ist das definiert? Weil, sagen wir mal, diese Angst vor Kalorien, also aus unserer Arbeit wissen wir, es gibt viele Menschen, die Angst haben, mehr Kalorien zu essen, als sie Angst haben, zuzunehmen. Mhm. Ja. Ab wann sprechen wir da von einer atypischen Anorexie und wie ist das abgegrenzt von einem, ja, sag ich mal, einem gestörten Essverhalten im Sinne von, ich vermeide halt Kalorien?
Das ist super schwer, weil zum Beispiel bei einer Bulimie haben wir, wie du ja richtig gesagt hast, auch diese Essanfälle und danach Kompensationsverhalten. Ne? Also die meisten Erbrechen nehmen Abführmittel, aber es kann auch exzessiver Sport sein. Mhm. Es ist häufig so eine Mischung aus Erbrechen und auch Sport. Muss aber auch nicht. Man hat aber auch bei einer Anorexie so einen Purging-Typ. Das heißt, man kann auch bei einer Anorexie sich übergeben. Und bei der Binge-Eating-Störung haben wir diese Essanfälle ohne Kompensation. Ein großes Schuld- und Schamgefühl danach. Und zum Beispiel eine atypische Bulimie, weil man sich nicht so häufig übergibt. Und eine atypische oder eine Anorexie mit Purging-Typ finde ich auch super schwierig abzugrenzen. Mhm. So im Allgemeinen. Ne? Das muss man dann individuell gucken. Letztlich ist ja aber entscheidend, was mache ich mit dem Symptom, mit dem Problem. Ja. Ne? Das heißt, es macht ja keinen Unterschied, das ist A oder B, wenn ich es gleich behandeln würde. Mhm. Also es ist super schwer zu sagen.
Ja, die Grenzen sind da quasi nicht so klar zu ziehen. Das ist eher so eine Grauzone, Voll. Die dann irgendwann in eine manifeste Essstörung dann quasi überschwenken kann.
Voll, vor allem, weil die meisten, die Essstörungen haben oder hatten, nicht nur eine hatten, sondern ja. Ne, das fließt ja dann auch förmlich. Mhm.
Gibt es etwas, was die alle gemeinsam haben?
Dass Essen problematisch ist?
Ja. Ja gut, ja.
Und halt dieses Gedankenkreisen um Essen.
Mhm. Geht es denn nur um Essen oder geht es auch ums Körperbild?
Auch ums Körperbild. Aber ich würde sagen, dass bei Bulimie und Anorexie stärker so dieses negativ Verzerrte und dieser Druck und ich will unbedingt schlank sein, dass das da stärker ist.
Du hast ja gerade gesagt, dass Menschen, die zum Beispiel anorektisch sind, sich ja nicht so sehen, wie sie tatsächlich sind, dass Menschen, die eine Bulimie haben, das kompensieren und dass Menschen, die eine Binge-Eating-Störung haben, dass die ja, Fressattacken haben, Essanfälle, wo sie sich danach schämen und schlecht fühlen. Die Frage ist, wie passiert sowas? Wacht man morgens auf und hat es einfach oder wie entsteht sowas?
Ja, meistens ist das so ein schleichender Prozess. Ne? Das fängt früh an. Man geht davon aus, dass es so genetische Veranlagungen gibt. Ne? Das, was sowieso für jede psychische Störung gilt, dass man einfach vulnerabler ist. Und dann kommen vor allem so frühkindliche Erfahrungen auch dazu. Ne? Mhm. Wenn, je nachdem, wie meine Eltern essen, je nachdem, was ich im Fernsehen gucke, was sind meine, wen idealisiere ich, was sind meine Vorbilder in der Schule, dann ist vielleicht das ganz dünne Mädchen die, die total beliebt ist und das dickere Mädchen ist die, die gemobbt wird. Dadurch unterbewusst merke ich ja auch oder kriege zu spüren von der Gesellschaft, oh, ich muss dünn sein, um akzeptiert zu werden und wenn ich dick bin, dann mag mich keiner. Mhm. Ne, so wird das so ein bisschen erlernt. Und dann kommen natürlich noch so soziokulturelle Einflüsse wie die sozialen Medien dazu, je nachdem, wenn man älter wird. Dann hat man vielleicht einen Freund, der sagt einem, du bist irgendwie zu dick, ich finde dich nicht so attraktiv oder kannst du nicht lieber dünner sein? Ne? Da kommt dann ganz, ganz viel zusammen.
Das heißt, am Ende vom Tag hat es viel damit zu tun, was du konsumierst und welche Wahrheiten du konsumierst, in Anführungsstrichen. Also welche Normen auf dich einwirken, ja. Und welche sozialen und kulturellen ja, Normen im Prinzip du vorgelebt bekommst. Wie kommt es dann dazu, also wie bemerkt man denn, dass jemand in eine Essstörung rutscht? Wie gesagt, das ist ein schleichender Prozess, aber was sind so erste Anzeichen, dass man merkt, okay, das geht in eine falsche oder Richtung oder in eine Richtung, wo man aufmerksamer sein sollte?
Ich glaube, sobald Menschen anfangen, unflexibel zu werden, also wenn man mal sagt, so hey, ich habe die letzte Woche mich voll ungesund ernährt, lass mal morgen Salat essen, dann ist das ja jetzt nichts Schlimmes. Ne? Mhm. Das ist vielleicht auch schon irgendwie so ein essgestörtes Verhalten an sich, ne, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber das ist ein Stück weit, kommt das überall in der Gesellschaft vor, bei uns würde ich jetzt mal behaupten. Aber sobald es wirklich so ritualisiert und ich esse morgens das, mittags das, abends das und ich verbiete mir sämtliche Lebensmittel komplett, rote Liste, Kohlenhydrate auf gar keinen Fall, ne, oder ich muss immer wenn ich zum Sport, ich muss erstmal mindestens 5-mal die Woche zum Sport, ne? Also sobald es so unflexibel wird und rigide, routiniert, würde ich sagen, da sollte man aufpassen.
Also in dem Moment, wo ich strikte Regeln quasi aufstelle, um mein Essverhalten herum, ja, was gut ist, was schlecht ist, ein Schwarz-Weiß-Denken habe bei bestimmten Lebensmitteln, Bewegung auch noch in diese, ja, Kategorien einbringen und dann auch noch wahrscheinlich Bewegungen ausführe, um entsprechend Kalorien entweder zu kompensieren oder mir ein größeres Kalorienbudget zu schaffen, also in dem Sinne. Ja.
Und genau, wenn das halt die ganze Zeit in meinem Kopf präsent ist, also, ja, wenn meine Gedanken eigentlich überwiegend drehen sich ums Essen. Was habe ich gegessen? Was darf ich noch essen? Was werde ich essen? Wie esse ich? Was esse ich morgen? Sowas alles. Ne? Sobald einfach dieses ganze Thema Essen, Bewegung so viel Raum für mich einnimmt, dass eigentlich andere Sachen gar keinen Platz mehr haben.
Das heißt, dass die Gedanken ums Essen kreisen, ist auch ein Hauptkriterium. Also wenn man halt wirklich, ja, wie du sagst, wenn eigentlich der Tag und das Leben nach dem Essen gerichtet wird und nicht das Essen nach dem Tag, so, ja, nach dem Motto.
Ja.
Die Frage ist ja, oder es wird ja heutzutage mit Essstörungen nur so um sich geschmissen. Mhm. Ne? Also wenn ich mir auf Social Media mal verschiedene Leute angucke, dann ist ja eine Essstörung fast schon so eine Art, ja, Marketing-Claim, mhm, weil man eben weiß, dass viele Menschen wahrscheinlich sich selber die Diagnose geben, ja, dass sie eine Essstörung haben. Ja,
finde ich ganz schlimm.
Die Frage ist, kann es auch sein, dass eine Essstörung im Sinne von auf Social-Media-Basis eine Kopfsache ist, dass man sich das selbst einredet?
Dass man sich einredet, dass man eine Essstörung hatte?
Nee, ich gebe dir ein Beispiel. Hm. Angenommen, du hast öfter mal Essattacken. Mhm. So. Und das kann ja auch, also das ist ja auch mal normal. Also Essattacken ist das falsche Wort. Du isst mehr als geplant. Ich gebe, mhm, dir ein Beispiel. Ich habe jetzt ein Spaghetti Bolognese gegessen und es hat mir so gut geschmeckt. Ich habe mir noch einen Teller gegönnt und noch einen Teller und noch einen Teller. Mhm. Das ist ja keine Essattacke im klassischen Sinne, weil, mhm, weil ich ja Bock drauf habe, Lust drauf habe, das zu essen. Mhm. Glaubst du, dass der Begriff, ich habe eine Essstörung, auch einfach oft missbraucht wird, weil Menschen sagen, ja, ich habe da gestern Hanuta mehr gegessen, also habe ich, mhm, ja wahrscheinlich eine Essstörung.
Ja, also ich glaube, dass so gerade in den sozialen Medien der Cut zwischen essgestörtem Verhalten und Essstörung gar nicht so genau getroffen wird und die Übergänge fließend sind. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn man sagt, ich hatte eine Essstörung, und so habe ich es wieder hinbekommen, jetzt habe ich keine mehr. Man war aber nie in Therapie. Das heißt, niemand Professionelles hat die Diagnose überhaupt vergeben. Das heißt, man weiß gar nicht, war es überhaupt so, dass man wirklich eine hatte? Oder ist es jetzt so, dass du sie vielleicht immer noch hast, aber du siehst es vielleicht selber gar nicht, weil du subjektiv total verzerrt bist? Damit habe ich ein ganz, ganz großes Problem, weil das für Leute, die wirklich gerade in Therapie sind, die Diagnose bekommen haben, ja total verwirrend ist, ne?
Was sagst du zu Influencern, die ihre Videos darauf aufbauen und das so rausposaunen, unabhängig davon, ob sie eine hatten oder keine haben?
Also Videos, ich hatte eine Essstörung und so habe ich es rausgeschafft.
Oder einfach, ich bin eine essgestörte Gym-Maus oder ich habe Binge-Eating und heute ist mein Full Day of Eating. Es gibt ja etliche, also mir werden oft Videos zugeschickt, wo dann zum Beispiel eine Person da ist, die sagt, Tag 13 ohne Fressattacken, hier ist mein Full Day of Eating. Mhm. Also die das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht normalisieren, aber die damit bewusst in die Werbung gehen, Marketing machen mit dem Begriff.
Mhm. Ich sehe das so ein bisschen zweigeteilt. Ich, ehrlich gesagt, kenne solche Videos gar nicht, weil ich selber sehr, sehr wenig Social Media konsumiere. Also ich finde, zum einen kann das ja auch ganz positiv sein, ne? Zu sehen, da sind Leute, denen geht's genauso wie mir. Man findet irgendwie Gleichgesinnte, man kann sich irgendwie austauschen. Das ist ja auch schön zu sehen, okay, ich bin nicht der einzige Mensch auf dieser Welt, der Essattacken hat, sondern auch Person A, B, von der ich das niemals erwartet habe, kennt das, ne? Man fühlt sich dann auch erstmal verstanden. Und es ist ja auch nicht verwerflich, sich Tipps, Inspiration oder sonst was zu holen. Auf der anderen Seite, wenn, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, kann ich mir auch vorstellen, dass es manchmal so ein bisschen bagatellisiert wird. Ich bin eine essgestörte Gym-Maus, ne, dass man das so ein bisschen auch mit dem Thema Koffeinsucht zum Beispiel gleichzusetzen, ne, dass das so ein bisschen verherrlicht wird, finde ich schwierig, weil es, wie gesagt, den Betroffenen einfach ein ganz, ganz schlechtes Gefühl gibt und es einfach so, so viele Mädels und auch Jungs gibt, die mit dem Essen strugglen und das dann irgendwie so ein bisschen in den falschen Hals kriegen können. Und ich finde auch, gerade so das Thema Essen belastet viele, dann sollte das nicht so runtergespielt werden, weil für viele ist es wirklich schwierig.
Mhm. Ja, du hast vorhin gesagt, dass auch soziale Medien in dem Sinne eine Rolle spielen, also der Vergleich quasi mit anderen. Wie stark schätzt du ein die Rolle von sozialen Medien ein in diesem ganzen Thematik? Also welche Rolle spielen soziale Medien bei dem Entstehen von Essstörungen eventuell oder bei bestehenden Essstörungen?
Also, dass es Essstörungen entstehen lässt, denke ich nicht. Also es ist kein richtiger Auslöser, würde ich behaupten. Es gibt sowieso eigentlich nie einen Auslöser, es ist immer multifaktoriell. Ich gehe davon aus oder ich kann mir vorstellen, dass es viel aufrechterhaltend ist. Also wenn schon mal so ein essgestörtes Verhalten da ist, dass es dadurch noch ein bisschen befeuert werden kann. Es gibt eine Studie, da wurde, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, auf Fiji-Inseln oder so oder auf Fuji, wurde Fernsehen eingeführt und die haben vorher, nachher geguckt, was hatte das für einen Einfluss aufs Körperbild. Und es war tatsächlich stärker, also negatives Körperbild war dann stärker vorhanden als vorher. Mhm. Und bei den sozialen Medien ist ja das Problem, dass man einen totalen Bezug hat zu den Creatoren. Ne? Es ist nochmal anders als im Fernsehen. Wenn man da jetzt in einer TV-Show jemanden sieht, den man idealisiert, der total schlank ist, hat man da nicht so eine Beziehung zu. Ja. Auf Social Media kann man die Leute anschreiben, man kann mit denen interagieren. Man hat das Gefühl, man ist mit denen fast schon befreundet, dann trifft man die auf Events, macht Fotos mit denen. Ne, das sind so vertraute Personen plötzlich und dann steigert man sich da nochmal mehr rein. Das ist halt so ein bisschen das, was Social Media auch schwierig macht.
Also quasi diese direkte Beziehung, diese soziale Interaktion mit den Leuten. Was glaubst du, wie die künstliche Intelligenz, also diese ganzen KI-generierten, also es wird ja jetzt aktuell sind es Bilder, die primär noch sind, aber man kann es noch so einigermaßen unterscheiden eventuell. Mhm. Aber ich denke mal, in den nächsten paar Jahren wird keiner von uns mehr weder Bilder noch Videos, also es kommen jetzt auch die ersten KI-Videos teilweise raus, wo man schon wirklich Schwierigkeiten hat zu sehen, ob das real ist oder nicht. Glaubst du, das wird auch noch ein Riesenaspekt werden, dass das die Sache nochmal deutlich verschlimmert?
Boah, ich bin da digital gar nicht so im Bilde. Ich habe so ein Video noch gar nicht gesehen und ich finde es immer ganz gruselig und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, dass KI uns so ersetzen würde. Aber so bezogen aufs Körperbild finde ich das schon kritisch. Mhm. Ne? Also das sieht man schon in den ganzen Filtern.
Sprich ruhig weiter, damit ich dir was zeigen kann.
Ja, weil wir hatten uns vor der Podcast-Folge, bevor wir jetzt angefangen haben, auch darüber unterhalten, dass selbst wenn man weiß, dass es KI generiert ist, hast du mal gesagt, ne, da gibt es auch... Ja, macht keinen Unterschied, ob man weiß, dass es künstlich ist oder nicht. Die Wirkung auf einen selber in dem Vergleich mit anderen wirkt trotzdem genauso, unabhängig, ob man das weiß oder nicht.
Leider, ja. Und das ist ein KI-Bild?
Kannst du ja gerne mal gucken. Das ganze Profil ist eine KI.
Ach so.
Jedes Bild ist nicht echt.
Ach, krass.
Ist schon heftig.
KI-Influencer. Also,
genau, für alle, die es auf Spotify hören. Ich habe Laura gerade das Profil gezeigt von, kannst du den Namen mal vorlesen?
Fit_Aitana.
Genau, Fit Aitana, das ist eine komplett KI-generierte Influencerin, also sprich, sie existiert nicht, aber der Ersteller promptet, also er sagt dem Programm, dass er sie so erstellen soll. Und wenn man es nicht wüsste, würde man denken, es ist eine echte Person.
Überhaupt nicht. Hat auch 326.000 Follower.
Ja.
Wow.
Und macht auch Stories.
Ja.
Crazy.
Und wir sind ja erst in den Startlöchern. Ich bin mal gespannt, wenn die KI Video perfektioniert hat.
Ja.
Und du dann solche Bilder auf Video siehst, und zwar im Übermaß.
Ja, und dann können diese quasi nicht existierenden Personen auch Instagram-Stories machen und quasi durch reale, in Anführungszeichen, Szenarien in ihrem Leben gehen und dir sagen, ha, mein Full Day of Eating oder hier, heute war ich im Gym trainieren und das und das, und du würdest es nicht mehr unterscheiden können, ob diese Person real ist, nicht existiert.
Crazy. Aber dann würde ja auch total viel verloren gehen, ne?
Ja.
Weil so einer Person würde ich jetzt nicht schreiben und so eine Connection aufbauen wollen.
Aber was, wenn du gar nicht weißt, dass sie nicht echt ist?
Ja, aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo ich diese Person mal treffen möchte, könnte, bei irgendwelchen Events. Also wenn ich weiß, ich werde diese Person sowieso niemals in meinem Leben sehen oder auch niemals die Chance dazu zu bekommen, dann gehe ich ja gar nicht so in Interaktion.
Meinst du?
Ich glaube, viele machen das schon. Ne? Aber
also ich würde jetzt, wenn ich total toll finde, Selena Gomez, der würde ich niemals schreiben, hey, ich finde dich so toll und was hast du heute gemacht, wie war dein Tag? Weil ich weiß, sie wird mir niemals antworten. Aber so einem Influencer?
Ich denke, aber ab einer gewissen Größe ist es ja auch so, dass man, also tatsächlich, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob du die Person, du siehst es so, das ist ja auch in Ordnung, aber ich glaube, den meisten würde das, wenn das niemand sagen würde, nicht mal auffallen, dass es keine echte Person ist. Und wie viele Leute, die auf Instagram folgen, sehen dich tatsächlich mal im realen Leben. Also so, sag mal so, wenn du 50.000 Follower hast, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese 50.000 dich jemals sehen werden? Nahezu null.
Ne? Nee, aber die sehen ja vielleicht, dass andere mich sehen. Also, weißt du, das ist halt dieser Nahbar-Charakter. Den, finde ich, ist bei AI dann komplett raus. Weil diese Person jetzt, wird ja, nicht einfach durch klar. eine Stadt laufen oder so und dann könnte Leute die treffen. Aber ja, bezogen auf Essstörungen und Körperbild ist AI gefährlich. Auf jeden Fall.
Es ist ja gar nicht so, dass, also sagen wir mal, selbst wenn das Fake ist, okay, wir wissen das alle, aber, und jetzt kommt das große Aber, wie viel von diesen Impulsen hageln jeden Tag auf dich ein? Also, angenommen, du bist jetzt eine junge Frau oder auch ein junger Mann und du siehst jetzt, okay, so eine AI-Influencerin wie sie jetzt hat 384.000 Follower und unter ihren Bildern schreiben Männer oder Frauen, oh, du bist so hübsch, du bist so toll und bla bla bla.
Total.
Das gibt dir ja, unabhängig davon, ob das jetzt echt ist oder nicht, gibt es dir ja ein bestimmtes Gefühl. Es ist ja auch so, dass die Generation, also ich sag jetzt mal unsere Generation, auch wenn wir alle unterschiedlich alt sind, aber die Leute, die Mitte 20 sind aufwärts, die sind ja teilweise mit Disney aufgewachsen, wo du ja auch bei den meisten Disney-Filmen das klassische Klischee hast, der Mann ist immer groß und breit und die Frau ist halt schmal und zierlich.
Ja.
Das löst ja auch was in dir aus. Und das ist ja offensichtlich künstlich, aber es beeinflusst dich trotzdem.
Das stimmt. Ja, ich habe auf dem Hinweg ja auch noch einen Podcast gehört von Dr. Julia Tang, von der ja auch das Buch ist, und Stefanie Giesinger. Und die Julia hatte erzählt, dass Biene Maja, kennt ihr bestimmt, ne?
Ja.
Dass Biene Maja, wenn man eingibt bei Google früher versus heute, Biene Maja ist einfach dünner geworden. Also ja, Biene Maja, also ja, ich fand's ganz, ganz crazy. Deswegen lustig, dass du das sagst mit so Kinderfilmen und so. Und darüber haben wir ja gerade auch schon gesprochen, ne? Je nachdem, wie man aufwächst, was man für Serien, Filme guckt, wie Körper generell dargestellt werden, das nimmt man ja unbewusst alles auf.
Ich habe neulich auch von einer Studie gelesen, da haben die analysiert, wie die Personen in irgendwelchen Fernsehserien und Kinderserien dargestellt werden. Und tatsächlich 80% der Frauen in diesen Serien waren als sehr dünn dargestellt. Ne? Und das ist dann halt schon, da siehst du auch schon, und das sind alles Kinderserien gewesen, die da analysiert haben. Und dementsprechend siehst du ja auch schon, welche Menge schon im Kindesalter auf die herabprasselt. Weil wir haben ja auch vor einigen Jahren immer noch dieses Ding gehabt, dass sich Eltern beschwert haben mit Süßigkeitenwerbung immer und diese ganzen gezielten Werbung, weißt du, die auch im Kinderprogramm halt logischerweise laufen, weil die Zielgruppe logischerweise Kinder sind. Ja. Na, und dass sich da Leute oder auch Eltern zum Teil ja auch darüber aufregen, dass bestimmte Dinge da stärker vermarktet werden, was ja auch teilweise gerechtfertigt ist auf jeden Fall. Aber über so Sachen wird dann zum Beispiel gar nicht nachgedacht. Also zumindest habe ich da keine wirkliche Diskussion jeweils mitbekommen, ob da in dem Bereich was gemacht wird. Aber, ja.
Und das Gleiche dann mit Social Media, ne? Wenn ich auch, mittlerweile ist der Algorithmus ja auch so ausgelegt, dass ich auch, wenn ich Leuten gar nicht folge, ich die Inhalte trotzdem irgendwie sehe oder dann wird es von wem anders geteilt oder so, das internalisiert ja, ne? Ich muss das gar nicht gut finden, was ich da sehe, aber dadurch, dass ich es immer wieder sehe, denke ich, das ist normal. Und da ist mir auch ein Kommentar von einer Freundin von mir ganz stark hingeblieben, die hat gesagt, wir haben uns drüber unterhalten, in die Sauna zu gehen und sie meinte, ach, eigentlich gehe ich total gerne in die Sauna, weil dann sehe ich, in die Sauna, weil dann sehe ich erstmal, wie normal Körper eigentlich sind. Weil auf Social Media, wenn man da durchscrollt, dann hat man so eine ganz verzerrte Wahrnehmung davon, wie Körper sind.
Ja.
Ich habe heute in dem Podcast auch noch gehört, dass die Durchschnittskleidergröße von einer Frau in Deutschland 44 ist.
Das ist ungefähr, ich kenne nur SMLXL.
Och Mann.
Was ist ungefähr 44?
Also ich trage 38.
Ja, und das ist umgerechnet?
M.
Okay.
Sali hat auch.
Okay, also L sozusagen.
So, ne, damit ihr euch von Körperstatur das so ein bisschen vorstellen könnt. Ja. Also überhaupt nicht wertend gemeint, aber in meinem Kopf war in dem Moment, was, die Durchschnittsfrau? Ich hätte gesagt, wäre so 38 vielleicht Durchschnittsfrau. Maximal 40.
Ja, aber mal durchstehen musst du sehen, halt auch die Prävalenz von Übergewicht zum Beispiel in der Gesellschaft liegt ja auch bei 50% fast, ne? Und deswegen ist die, ja, oder über 50, ich glaube bei Frauen ist es ein bisschen geringer als bei Männern aktuell der Schnitt, aber auch da liegt es über 50 und dann musst du halt sehen, wenn du da den Durchschnitt nimmst, landest du, kannst du auch nicht in so einem, in so geringen Kleidergrößen einfach landen. Ne?
So rational erklärt sich das auch total, aber im ersten Moment dachte ich so, hä, was?
Ja. Und deswegen reden wir auch immer von so einer Bubble, in der dich Social Media hält, weil ich meine, Instagram und diese ganzen anderen Plattformen, der Algorithmus ist ja so programmiert, dass er dir Informationen gibt, die du gut findest. Ne? Das heißt, wenn du jetzt Katzenvideos anklickst, dann kriegst du mehr Katzenvideos. Ja. Ne? Weil wenn du irgendwelchen Accounts folgst, kriegst du auch mehr davon angezeigt. Weil der Algorithmus denkt, oh, das findest du gut, hier ist noch mehr davon. Aber das hält dich ja dann auch irgendwann, gibt es dir ja keine konträren Gesichtspunkte mehr. Ja. Ne? Gerade bei diesen Fitness-Dingern. Du hast dann immer nur Leute vor dir, die in so einer Bubble leben, die dir irgendwie vorleben, so und so aussehen, die den und den Lifestyle haben. Ne? Und wir wissen es ja auch selber, allein schon, wie du ein Foto machst und wie man sich positioniert und in welches Licht man sich rückt, kann dir eine komplette Verzerrung einer Person innerhalb von weniger Sekunden ermöglichen. Ne? Das heißt, die nutzen dann noch genug Filter und die drehen sich in einem gewissen Winkel und so weiter. Und auf einmal sehen die komplett anders aus, als wenn du jetzt neben denen zum Beispiel auch live stehen würdest. Ne?
Voll. Ja.
Das habe ich ja auch letztens gepostet. Das war übrigens einer der erfolgreichsten Posts seit einem Monat oder so.
Herzlichen Glückwunsch.
War genau das. Also ich habe Bilder von mir gezeigt, wo ich im guten Licht stehe und halt anspannen. Und Bilder von mir gezeigt, wo ich am Strand liege und habe gesagt, schau mal, 99,9% sehe ich so aus am Strand, 0,1% sehe ich so aus in Badehosen. Und ich habe einer meiner Lieblings-Content-Creator, der sagt immer, deine Audience, also deine Community, muss mehr an etwas erinnert werden, als unterrichtet werden. Und es ist einfach so. Das ist, was ihr gerade gesagt habt, ist, in meiner Welt ist es normal, dass man einen fitten Körper hat. Aber ich bin seit 10 Jahren in dieser Branche und lebe das. Das ist mein Job, ist im Endeffekt Ernährung.
Ja.
Und wenn du ins Schwimmbad gehst oder in die Sauna gehst, da siehst du den tatsächlichen Durchschnitt. Und
ja,
der Punkt ist, als Fitness-Influencer kriegst du keine Reichweite, wenn du nicht extrem bist.
Nein.
Und extrem heißt immer extrem dämlich, wie zum Beispiel, ich esse Tiefkühlpizza, wo? Oder extrem krass, wow, so aussehen ist halt extrem. Es ist halt nicht normal, es ist extrem.
Mhm.
Und wenn du nur extreme Leute siehst, weil du siehst ja die erfolgreichen Leute auf Social Media, du siehst ja nicht alle, du siehst die, die sich da irgendwo mit irgendwas über die Masse hinwegsetzen, weil sie extrem sind. Und wenn du halt immer nur 0,1% siehst von den Extremen, denkst du irgendwann, das ist normal und vergleichst deine 99,9% mit den 0,1%.
Ja, korrekt. Und du musst ja auch immer sehen, den Lifestyle, den bestimmte Leute haben, den kannst du ja nicht mit deinem vergleichen. Na, wenn du jemanden hast, der Anfang 20 ist, keine Kinder hat, keine Familie hat, Single ist, dessen Lifestyle sich nur darum dreht, ich muss irgendwie einmal am Tag im Gym auftauchen und ansonsten mich nur um mein Essen kümmern und ich poste meinen Content, den kannst du ja nicht mit jemandem vergleichen, der einen stressigen Job hat, 2 Kinder daheim hat, 2 Kleine, sich für die Familie einsetzen muss, also um alles kümmern muss und eventuell auch noch viele andere Aufgaben hat. Da funktioniert dieser Lifestyle ja gar nicht. Na, also der liegt ja dann nicht 9 Stunden im Bett und geht dann einmal trainieren und macht nur seine Meal Prep dann für den Tag. Das sind ja auch dann so Illusionen, die dir da vorgelebt werden, die eigentlich auch nicht realistisch sind für deinen eigenen Lifestyle.
Komplett unrealistisch. Also das ist, also was die Leute glauben, was sie in einem Jahr erreichen, da muss ich teilweise traurig lachen, weil ich mir sage, schau mal, das, was du da siehst, wie gesagt, du siehst nur die Extremen, gerade Frauen. Wie viele Frauen kommen zu mir jeden Tag in den Nachrichten und sagen, ja, ich mach schon so lange Diät, ich will endlich definierter sein, wo ich dann ehrlich sage, meine Liebe, du brauchst Muskulatur, um definiert auszusehen. Und das dauert Jahre, nicht 6 Wochen, 6 Monate. Das dauert vielleicht 6 Jahre. Und das will halt niemand machen. wodurch dann die Leute immer wieder Diät machen und sich immer mehr schaden, immer mehr in diesen Sog reinkommen und sich dann halt wundern, warum es nicht klappt. Dann treffen sie wieder auf irgendeine Extreme und versuchen wieder eine Methode und am Ende verschwenden die 10 Jahre mit irgendeinem Müll, anstatt einfach sich auf die Basics zu konzentrieren. Aber um den Schlenker zurück zum Thema Essstörung zu machen, woran erkennt, oder vielleicht kannst du mal, du musst ja keine Namen nennen, keine echten Fälle, aber vielleicht das, was du so gehört hast, woran erkennt man, dass eine Person oder dass Social Media Content meinem Essverhalten nicht gut tut? Wo würdest du sagen, wo fängt's an?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so der erste Schritt ist, ich vergleiche. Also es passiert ja dann automatisch, wenn ich sehe, was ist Person A, dann gucke ich direkt, okay, was esse ich denn? Und wenn ich mich dann bei dem Vergleich anfange, schlecht zu fühlen und ich merke, boah, ich versuche mich eher an ihr zu orientieren. Ne, ich passe dann mein Essverhalten an und sobald das für mich so zwanghaft werde, sobald ich einfach merke, mir tut das nicht gut, ich bin irgendwie beeinträchtigt, ich kann mein Leben nicht mehr so führen, wie ich es vorher gemacht habe, weil ich gehe jetzt irgendwie länger und öfter ins Fitnessstudio aus Zwang heraus, nicht aus Spaß. Ich esse Sachen, weil sie die isst und nicht, weil mir die schmecken. Ich gehe mit Hunger ins Bett, weil meine Kalorien sind voll, weil sie isst ja auch nur so viele. Ich glaube, das ist super schwer zu sagen, aber sobald ich einfach merke, dass das viel mehr Raum einnimmt und mein Leben in einer gewissen Weise irgendwie beeinträchtigt, belastet, dann wird es schwierig.
Mm, finde ich auch ein sehr schwieriger Punkt, solche Folly of Eatings mit Kalorienangaben, weil dadurch bekommst du ja das Gefühl, also ich lehne mich da jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, das ist meine Theorie und ich bin da auch gnadenlos ehrlich, ist, die meisten Influencer leben vom Produktverkauf und Rabattcodes, ne? Und wenn du ein Fitness-Influencer bist, ist es wahrscheinlich, dass du Produkte verkaufst, die den Fitness-Lifestyle in irgendeiner Art und Weise supporten. Ne? Mhm. Sei es Proteinpulver, irgendwelche Riegel, irgendwelche Mahlzeiten, irgendwelche Klamotten, whatever.
Mhm.
Der Punkt ist, wenn ich Produkte verkaufe, die kalorienfrei sind oder die helfen, Kalorien zu sparen, dann liegt es ja auf der Hand, dass ich ein Problem erschaffen muss, das es vielleicht gar nicht gibt, dass ich sage, okay, ich esse nur 1200 Kalorien. Was ich sagen muss, was mich extrem daran stört, ist, dass die meisten Menschen genau wissen, was sie damit tun. Mhm. Sie polarisieren und viele Menschen bekommen das Gefühl, dass sie es auch machen müssen. Das ist ja, ich sage ja immer, rational, etwas rational zu verstehen und es danach aber wirklich auch umzusetzen, sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, weil du siehst 10 Videos, da sind wir wieder bei den Impulsen.
Mhm.
Du siehst ein Video von uns, wo wir sagen, Sagi ist 2800 und nimmt nicht zu und wir haben 1 Million Menschen, die das gleiche erlebt haben. Und dann siehst du aber 10 Influencer, die sagen, das ist mein Full Day of Eating mit 1400 Kalorien.
Mhm.
Was glaubst du nach einem Jahr, welche Stimme ist lauter in dir?
Ja, die andere.
Die andere.
Ja, 100%.
Ja, es ist halt einfach eine Volumenfrage, ne? Mit wie viel, sag ich mal, Fehlinformationen oder schwierigen Informationen für Leute, die wirklich, so wie du schon sagst, zu einem negativen Ausblick auf das eigene Selbst führen können, wirst du konfrontiert. Ne? Und wir sind ja auch ehrlich, viele, die da entweder Produkte verkaufen oder sonst was. Die Frage ist, wie viele Leute coachen die und mit wie vielen Leuten arbeiten die und wie viel Verständnis haben die überhaupt, was das für den Leuten ausmacht, die tatsächlich da vor einem Bildschirm sitzen. Ja, und ist überhaupt das Verständnis da, zu sagen, okay, wenn ich das und das poste, hat das eventuell massig negativen Einfluss auf eine breite Masse von Menschen, die da mir zuhört. Und ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht so bewusst, sondern
ich denke schon.
Es wird viel einfach ins gleiche Horn gepustet, wo man denkt, okay, das funktioniert momentan, das bringt Geld und das wird dann gemacht.
Ja.
Also ich würde da sowieso gar nicht alle über einen Kamm scheren, um Gottes Willen. Ich glaube, also ich bin da auch bei dir. Ich glaube, dass es viele gibt, die sich dessen bewusst sind. Ich glaube aber auch, dass es viele gibt, die sich dem eben nicht bewusst sind. Ich glaube, es gibt einen ganz, ganz großen Teil, der viel vielleicht auch übersehen möchte. Weil, das darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, es freut viele. Viele fühlen sich dadurch inspiriert, geben positives Feedback. Und das ist dann eher das, was ich sehe. Wenn ich Influencerin wäre Und mein Beitrag, ich habe einen Beitrag gepostet und dann schreiben mir 50, oh, wie toll, du hilfst mir voll, mach weiter so. Ich fühle mich durch dich so inspiriert, ich habe durch dich schon das und das erreicht. Ich finde dich so toll, mach unbedingt weiter so. Und 50 schreiben mir, boah, was ist das denn für eine Kacke, du hast mir das und das damit kaputt gemacht. Dann ist es ja eigentlich nur ein natürlicher Selbstschutz, dass ich den 50, die mir positiv zugeben, mehr Aufmerksamkeit schenke. Das macht der, also eigentlich im besten Fall so ein gesunder Menschenverstand automatisch, weil wir unseren Selbstwert schützen wollen. Ne? Und das ist dann halt einfach schwierig. Und da muss jeder für sich individuell immer wieder reflektieren, vielleicht auch von außen. Ne? Da ist dann der Appell an Freunde, an das Umfeld, mal zu sagen, hey, du, ist dein Content vielleicht ein bisschen, ne, denk doch mal auch an die. Und dass man sich dann wirklich mal Zeit nimmt, darüber nachzudenken, zu reflektieren, ja, sich das zu Herzen nehmen, inwiefern kann ich meinen Content denn trotzdem machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass es nicht so stark polarisierend wird. Das geht dann vielleicht im Zweifel mit weniger Geld einher. Und dann muss ich mir überlegen, ist das ein Risiko, was ich tragen möchte oder nicht?
Was würdest du denn der Person empfehlen, die merkt, dass ihr brauchst noch was zu trinken an der
Stelle? Nee, ich muss mich nur eher anders positionieren.
Was würdest du einer Person empfehlen, die sagt, hey, der Content von XYZ tut mir nicht gut, aber irgendwie kann ich mich auch nicht so davon lösen. Was würdest du dieser Person empfehlen? Also ein Tipp für eine Person, die sagt, okay, der Content tut mir nicht gut. Ist es eine gute Idee, den Account zu entfolgen oder zu blockieren? Und Option 2, die Person weiß oder möchte der Person eigentlich entfolgen, wird aber immer wieder reingesogen durch bestimmte Trigger-Words, wie zum Beispiel, so habe ich mein Binge-Eating geheilt oder whatever.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte mal selber so ein bisschen drüber nachdenken, warum ist das, also warum ist diese Person so triggernd für mich, was trifft die denn überhaupt für einen wunden Punkt, was habe ich da für ein Problem mit, und dann finde ich schon auf jeden Fall, entfolgen ist ein guter Schritt. Man kann ja auch, wenn man erstmal noch nicht direkt den Schritt wagen will zu entfolgen, sagen, okay, ich schalte den Account jetzt erstmal stumm. Häufig ist es ja auch so, ne? Ich kenne ja auch viele Leute und dann sind das vielleicht sogar auch Arbeitskollegen, die einen selber irgendwie triggern oder man hat selber auch keinen Bock, das irgendwie 20 Mal zu sehen. Ich kann denen aber nicht entfolgen, weil irgendwie sind es ja auch Freunde oder man versteht sich auf jeden Fall gut, dann stumm schalten. Dann sehe ich es nicht mehr und die Person sieht aber auch nicht, dass ich ihr entfolgt bin.
Also entfolgen ist auf jeden Fall eine Strategie, die man, und stummschalten, die man in dem Fall verfolgen sollte.
Auf jeden Fall. Ich habe auch mal in der Therapie, bin ich mit einer Patientin so durchgegangen und wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt einfach mal die Followerliste gedanklich durch und sie fragen sich, warum folge ich diesem Account? Hinterlässt das ein positives Gefühl, wenn ich mir die Inhalte anschaue, oder hinterlässt das irgendwie Stress? Und das gehe ich jetzt für jeden einmal durch. Und wenn es Leute gibt, denen ich zum Beispiel folge, weil ich mit denen befreundet bin oder weil ich die mag, ich unterscheide auch zwischen Person und Content. Also manchmal ist es ja wirklich einfach ein bisschen was anderes. Und ich kann auch verstehen, wenn meine Freunde keinen Bock haben, sich meinen Psychologie-Content anzugucken. So, ja, das ist ja völlig fein. Die wollen mir vielleicht weiterhin folgen, aber müssen sich das ja nicht angucken. Mein Gott, dann sollen die mich stumm schalten. Bin ich doch nicht böse drum, es sei denn, das sind jetzt meine engsten Freunde, dann wäre ich schon sauer. Aber ne, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Wenn ich gucke, okay, warum folge ich der Person überhaupt? Und geht es mir danach schlechter, dann, ne, warum folge ich ihr? Und wenn ich es nicht übers Herz bringe, dann erstmal stumm schalten. Und dann, wenn man nach einem halben Jahr wieder guckt, dann hat man ganz vergessen, dass man der Person ja eigentlich gefolgt ist, weil man die so lange nicht mehr gesehen hat.
Danke dafür.
Gerne.
Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt ganz viel über Social Media gesprochen, aber Essstörungen gab es ja auch schon vorher. Würdest du sagen, dass sich das Essstörungsuniversum verändert hat, seitdem es Social Media gibt, im Sinne von Symptomen und Verhalten und von Frequenz, also dass es mehr wurde? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich habe ja auch gerade schon gesagt, dass Social Media kein Auslöser ist. Ne? Essstörungen gab es auch schon vorher und es kommen auch ganz, ganz viele in die Therapie, die schon eine Essstörung haben, seitdem sie 11 sind. Ne? Es gibt Patienten, die haben sich schon im Alter von 9 Jahren den Finger in den Hals gesteckt. Die wussten ja gar nicht, also ne, die hatten da kein Social Media, wussten nicht, was das ist. Das existiert auf jeden Fall schon vorher. Ich bin mir jetzt über die aktuelle Datenlage nicht bewusst, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es bei vielen Patienten auf jeden Fall ein großer aufrechterhaltender Faktor ist. Und gerade so Orthorexie zum Beispiel, das gab es ja früher noch nicht. Das ist ja auch bis heute noch keine richtige klassifizierte Störung. Es wird gerade so ein bisschen als Forschungsdiagnose noch gegeben. Aber es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis es wirklich dann auch in so ein Klassifikationssystem eingenommen wird.
Was ist denn Orthorexie?
Orthorexie ist, wenn man sich selber bestimmte Nahrungsmittel verbietet, weil die als ungesund eingestuft werden. Also ne, die schaden meinem Körper, meiner Gesundheit und deshalb esse ich nur eine bestimmte Auswahl an Lebensmitteln, die ich für mich getroffen habe.
Also ich muss sagen, ich habe mich mit Orthorexie sehr viel beschäftigt, weil ich in meiner aktiven Fitnesszeit, also als ich so richtig in Fitnesswahn war, hatte ich safe eine Orthorexie. Also die ganzen Kriterien, die treffen 9 von 10 treffen auf mich zu 1 Million%. Und gerade sowas wie nicht flexibel sein. Also ich habe teilweise meine Tupperware mitgenommen auf Geburtstage, auf alle möglichen Events. Und ich habe wirklich Kuchen und sowas und alles, was nicht in meinen Plan gepasst hat, nicht gegessen. Jede Kalorie wurde getrackt. Im Supermarkt wurde nach der Nährwerttabelle entschieden und, und.
Aber hast du es nicht gegessen, weil es nicht in die Kalorien gepasst hat?
Nee, weil ich dieses ganz klare Clean-Eating-Prinzip verfolgt hatte. Also es gab Müll und es gab halt richtige Nahrung. Und ich habe halt nur, ich habe auch teilweise so Sachen gemacht, um den Hunger zu überbrücken, dass ich mir Verdickungsmittel in den Magerquark gemischt habe, damit ich noch mehr Volumen im Wasser rauskriege. Also die richtige Hungerspiele waren das zum Teil. Man muss auch dazu sagen, ich war Jahre oder 2 Jahre auf einem Körperfettanteil von unter 10%. Und da musst du halt, um so auszusehen, musst du richtig harte Opfer bringen.
Ja, ich wollte gerade sagen, da warst du in der Diät, wo du das gemacht hast, ne? Das warst du, da warst du definitiv nicht im Aufbau, wenn du mit Verdickungsmitteln arbeitest. Aber
auch im Aufbau war das ja? Thema.
Also das Orthorexie-Thema oder das Hungerthema? Ja, das Orthorexie-Thema ja. Aber das Hungerthema nicht so. Nee. Ne? Aber dieses Orthorexie-Thema ist ja generell, wenn du in der Fitness-Bubble guckst, oder beziehungsweise im Fitnesssport, ist es ja super weit verbreitet. Ne? Da wird ja ganz klar unterteilt in gute Lebensmittel, schlechte Lebensmittel, diese Clean-Dirty-Geschichte. Und da werden dann bestimmte Sachen mit, die Zucker enthalten, bestimmte Sachen, die verarbeitet sind, die werden dann kategorisch ausgeschlossen bei den vielen.
Ich muss noch mal kurz bei Laura anknüpfen, weil ja, es stimmt, Orthorexia nervosa, so nennt man die Krankheit, also die Krankheit in Anführungsstrichen, ja. Es ist ja noch keine klassifizierte Essstörung. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich bin der Überzeugung, dass es früher oder später eine wird, weil es einfach die Lebensqualität massiv einschränkt und die Betroffenen das auch oft wissen. Also die Leute, mit denen wir arbeiten, sind oft auch orthorektisch und gehen in die Richtung und sagen aber auch, dass sie es nicht wollen, aber die können es nicht. Und ich sag dir, wie es ist, als ich das damals hatte, ich habe mir eigentlich nichts Sehnlicheres gewünscht, als normal zu essen. Die Leute haben mich beneidet wegen meiner Disziplin, aber innerlich habe ich mir gesagt, oh, wie gerne würde ich einfach Kuchen essen, das ist mir scheißegal. Aber ich konnte es nicht.
Und es schränkt dann auch dein Sozialleben massig halt ein. Ne? Also ich meine, wenn du der Mensch bist, der mit der Tupperware zur Grillparty kommt oder sonst irgendwas, dann bist du halt irgendwann gebrannt, beziehungsweise es schränkt dich halt auch wirklich ein. Du kannst ja nirgendwo auch mal spontan mit hingehen, mit Leuten was essen gehen oder mit Freunden irgendwo unterwegs sein. Und wir haben das ja auch viel in unserer Arbeit, dass wir merken, wenn wir bei Leuten dieses Schwarz-Weiß nehmen, wenn wir merken, so, wenn wir denen erklären, dass es keine Verbote gibt und dass die auch so gedanklich diese Verbote dann irgendwann ablegen und uns dann sagen, ah, guck mal, ich konnte jetzt da wieder da essen gehen und ich konnte mit Freunden wieder weg und so weiter. Die merken auf einmal, dass der Benefit, den sie die ganze Zeit sich über ihr Clean Eating quasi geholt haben, eigentlich keiner wirklich war, sondern dass sie im Endeffekt sich da massig eingeschränkt haben auch. Ne?
Das ist ganz spannend, weil wenn es so um Leidensdruck und so geht, ne, wir fragen in der Diagnostik nicht, und leiden sie darunter? Und dann ist es ja oder nein, sondern wir fragen ganz gezielt, in welcher Weise werden sie denn durch die Symptomatik beeinträchtigt? Also was konnten sie vorher machen ohne, ne, das Symptombild, und was können sie jetzt nicht mehr machen? Und dann wäre es bei dir ja ganz klar, auch wenn du gesagt hättest, naja, aber ich mache das ja alles, das passt für mich so, hätten wir schon eine starke Beeinträchtigung gesehen. Ne? Das nochmal ein kleiner Schlenker zum Leidensdruck. Und ein kleiner Geheimtrick quasi, du hättest auch mit der Symptomatik in Therapie gehen können, ohne dass es eine klassifizierte Essstörung gibt. Mhm. Es gibt für fast jeden Bereich eigentlich so einen Geheimtrick, wenn man nicht genau weiß, was es ist. Weil psychische Störungen sind einfach individuell. Es ist ganz schwierig abzuklären, ist es das eine, ist es das andere. Manchmal sitze ich da heute noch und sage, ey, ich hab keine Ahnung. Es könnten drei verschiedene Sachen sein. Ich bin mir differenzialdiagnostisch unsicher. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine nicht näher bezeichnete Essstörung.
Mhm.
Punkt. Nicht mehr und nicht weniger.
Wie erlebst du es in deinem Alltag? Jetzt ohne Beispiele zu nennen, aber oder es muss nicht dein Alltag sein. Es kann auch andere Experten, mit denen ich austausche, sein, Arbeitskollegen. Was sind so, gibt's irgendwo eine Überschneidung von Leuten, die eine Essproblematik haben? Oder ist es immer komplett individuell? Kann man es immer, also du hast gerade gesagt, man kann es nicht kategorisieren, aber ist es eher kategorisierbar? Ist es oft eher nicht kategorisierbar? Was ist so der Tenor, wenn du mit Leuten arbeitest oder dich mit Experten austauschst?
Also was mir früher gar nicht so bewusst war, bevor ich so ein bisschen mehr in die Thematik reingegangen bin, ist, dass vor allem so Binge-Eating häufig auch so Traumafolge ist. Also, dass wenn mir was Traumatisches passiert ist, ich was Traumatisches erlebt habe, ich meine Gefühle dann mit Essen reguliere und sich daraus dann so eine Binge-Eating-Störung entwickelt. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Das ist auf jeden Fall ein Muster, was ich auch sehe. Also, ich habe viele PTBS-Patienten gesehen, die komorbid dann eine Binge-Eating-Störung hatten.
Was für den Zuschauer, was heißt PTBS?
Posttraumatische Belastungsstörung.
Okay. Im Prinzip, also erklär's, ich frage so. Bewusst, ich, damit, weil die Leute, die es hören, vielleicht nicht mit den Begriffen anfangen können.
Ja, ich bin selber so in meiner
alles
Bubble,
gut, dass alles
ich
gut. Das alles locker, nur falls sich jemand fragt jetzt, was heißt das denn? Ne?
Also ich glaube, am einfachsten zu erklären ist es mit, wenn jemand vergewaltigt wurde oder auch so Soldaten im Krieg haben das sehr häufig, ne, da passiert ja was mit dem Gehirn, da passiert ganz viel auf einmal, was man nicht so schnell verarbeiten kann, beziehungsweise es ist wirklich so, dass das Gehirn das nicht als ganzes Geschehenes, Abgeschlossenes verarbeitet und dadurch kommt das immer mal wieder hoch ins Bewusstsein. Ich habe dann Bilder im Kopf von dem Vorfall, Gedanken an den Vorfall, ohne dass ich es will. Ich habe vielleicht eine Täterstimme im Ohr, ich habe das Gefühl, der fasst mich gerade wieder an. Dann gibt es so ein Flashback-Erleben, dass ich das Gefühl habe, ich bin gerade wieder in der Situation drin, das passiert jetzt gerade wieder und so weiter und so fort. Ich glaube, das erklärt es ganz gut.
Jetzt habe ich dich unterbrochen vorhin, sorry, jetzt kannst du nochmal anknüpfen.
Dass
mit dem Tenor.
Das Binge-Eating häufig Traumafolge auch sein kann. Ja, das ist was mir aufgefallen ist. Und ansonsten ist es viel einfach schon seit Kindheit so eine Körperunzufriedenheit, dass häufig das Thema Gewicht und Körperbild in der Familie schon Thema ist. Ne? Also, dass da vielleicht eine Mutter ist, die selber immer sagt, ach, da sehe ich aber dick aus. Und man kriegt mit, dass die Mutter ständig Diät macht. Denn das ist vielleicht eine Oma, ein Opa, der das Gewicht ungefragt kommentiert. Ne? Oh, du hast aber auch ganz schön zugelegt. Ne? Sowas kennt man vielleicht auch aus dem Familienkreis. Und dann ne, Social Media kommt on top, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, wo man scheinbar erfolgreicher oder als erfolgreich idealisiert wird, wenn man eben dünner ist. Ne? Wo es Studien gibt, dass sich Ärzte weniger mit dir beschäftigen, wenn du übergewichtig bist. Das kommt alles on top dazu.
Alles, was du gerade genannt hast, ist auch oft etwas bei Leuten, mit denen wir arbeiten, wo wir aber auch immer ganz klar sagen, also das ist jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil das Ding ist, wir alle haben genug Wissen, wie man eine Diät macht. So, wenn du es wissen willst, googelst, da kriegst du wahrscheinlich, irgendwo wirst du deine Antwort finden. Das Problem sind ja meistens die emotionalen Geschichten, aka psychologischen Geschichten, ne? Weil das sind jetzt ganz pauschale Aussagen, die ich aus meiner Arbeitserfahrung jetzt mal so rausposaune, ist 6 von 10 Menschen, denen fehlt es an Bildung über Ernährung. Wenn die wissen, was funktioniert, dann laufen die auf Autopilot. Ne? Das sind so 6 von 10 Leuten. Mhm. 2 von 10 Personen, die sind vielleicht, die wissen, was funktioniert, aber die werden immer wieder verunsichert durch alle möglichen Einflussfaktoren. Die haben jetzt kein emotionales Problem, aber die lassen sich sehr beeinflussen und wissen nicht, wem sie so glauben sollen, weil, oh, der sagt das auch, der sagt das auch. Dann ist 1 von 10 Personen, da merkst du, dass die das, was du hast, aus der Kindheit hat. dass zum Beispiel die Mama immer Diäten macht oder gerade, du siehst es gerade auch bei ausländischen Kulturen, wo dann jungen Mädchen gesagt wird, wenn du so dick bist, findest du keinen Mann. Mhm. Gerade im türkischen, russischen Bereich, das sind so die Länder, mit denen wir arbeiten, wo wir merken, okay, da ist es ein extremer Leidensdruck, weil auch der Vater Druck macht, weil die Mutter Druck macht. Vielleicht die Schwester jetzt heiratet, die jünger als du ist und bla bla bla. Und dann gibt es eine von 10 Personen, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass die waren schon oft in Therapie, aber die drehen sich immer wieder im Kreis. Und da ist dann irgendwo auch der Punkt, wo ich sage, ich kann dir nicht mehr helfen und will es auch nicht, weil ich glaube nicht, dass es dir gut tut, dich so intensiv mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen.
Da können wir auch irgendwann nicht mehr helfen. Also ich meine, wir ziehen ja eh immer die Grenze, sobald wir merken, dass Leute wirklich ein Essverhalten haben, was wirklich in einem Bereich ist, wo wir sagen, okay, wir können dir, also unser Job ist ja, Informationen zu geben. Unser Job ist ja auf keinen Fall zu therapieren, was wir auch nicht machen. Und das, was wir uns auch niemals anziehen werden, diesen Schuh. Und deswegen gucken wir dann auch immer, dass wir den Leuten dann raten, eben professionelle Hilfe bei Menschen wie dir dann eben zu suchen, um dieses Problem zu lösen, weil wir verstehen auch, dass das Thema Waage und Gewicht ist ja für viele einfach massig emotional, generell. Ne? Es ist ja kein rationales Problem. Ich sage es immer, zigmal haben wir es den Leuten gesagt, wenn wir das nur rational einmal erklären müssten, ne? Was eine Gewichtsschwankung ist, wie eine Waage und dieses ganze Kalorienthema zu sehen ist, dann würden die Leute einmal ein Video gucken, würden sagen, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden und dann würden sie weitermachen. Das funktioniert aber nicht. Ja. Das ist alles so emotional aufgeladen und je nachdem, wie die Erlebnisse in der Vergangenheit waren und wie stark Körper kommentiert wurden oder immer noch werden, wie stark man auf sein Gewicht reduziert wird, auf sein Aussehen und wie viel negative Assoziationen man mit diesem Gesamten hat und mit seinem Selbstbild, das triggert dann extreme Reaktionen ja auch bei Menschen. Und wir erleben das auch immer mehr, dass es ziemlich weit verbreitet ist. Und deswegen, was du auch sagst, deswegen ist es auch interessant, die Grenze, ab wann ist es denn wirklich dann eine Essstörung, ist ja extrem fließend. Ne? Und die Leute in unserem Coaching vertrauen uns ja schon teilweise viel an. Aber auch da merkt man immer, je nachdem, wenn man mit Leuten neu zusammenarbeitet, bei dir ist ja noch mal was anderes. Da kommen die ja gezielt wegen einer Thematik zu dir. Bei uns kommen sie ja wegen was anderem im Endeffekt wollen. Aber, und dann deckt man hinten raus solche Dinge dann auf. Weil was wir teilweise schon für dann auch Therapiegeschichten im Nachhinein dann erfahren haben von Leuten, die dann länger mit uns zusammenarbeiten, irgendwann das Vertrauen aufgebaut haben und sagen, ey Leute, guck mal, das ist eigentlich mein Background mit Therapien und Essstörungen. Mhm. Und da fällt uns manchmal auch die Kinnlade runter, weil dann teilweise eine Liste da ist, wo wir gedacht haben, okay, ja, wir wussten, dass es problematisch ist, aber das ist schon...
Mhm. Wir sortieren aber auch ganz gezielt Leute aus, die ein Ausschlusskriterium für unsere Zusammenarbeit ist, du hast eine diagnostizierte Essstörung. Ja. So, weil ich einfach sage, und es soll gar nicht blöd klingen, aber das verschlimmert es in meiner Meinung nach eher, weil Tim und ich, wir arbeiten halt mit einem ganz klaren Fokus auf Ernährung, weil das halt unser Kerngeschäft ist. Hm. Aber das ist vielleicht nicht die Lösung, die du jetzt gerade brauchst, wenn du Bulimie hast.
Ja.
Wir hatten auch mal eine Anfrage, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, die war, glaube ich, 45 Kilo oder so irgendwas und auch überhaupt extrem magersüchtig und wollte von uns wissen, wie man abnimmt weiter. Und da sagen wir aber auch definitiv nein. Nein, also das werden wir niemals machen.
Was sagst du denn, also nochmal auch ganz kurz, wir haben auf unserer neuen App haben wir einen Binge-Eating-Teil, aber wichtig, und das möchte ich auch nochmal differenzieren, das ist keine Behandlung und es geht auch nicht um Binge-Eating-Störung, sondern es geht ums Thema Essattacken, weil Essattacken sind ja nicht nur psychologischer Natur, sondern hast du auch einfach oft, wenn Menschen zu krasse Diäten machen oder sich Lebensmittel verbieten, weil sie glauben, die sind ungesund. Was sagst du aber zu Leuten? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin in der Ernährungsbubble, ich kriege mit, was andere posten und ich sehe ganz oft, dass Leute solche Reels machen wie 7 Anzeichen, dass du ein emotionaler Esser bist. Komm in mein Coaching, lernen gesundes Essverhalten. Was sagst du dazu, wenn Leute damit werben, dass sie Menschen aus solchen emotionalem Essen, Binge-Eating, raushelfen können, obwohl sie die Kompetenz nicht haben?
Ja, das mit der Kompetenz ist immer so eine Sache, ne? Also nur, wenn man Psychologe ist, heißt es ja auch nicht, oder Psychotherapeut ist, dass man, also eigentlich sollte es heißen, dass man das kann, ne? Aber du weißt, was ich meine, ne? Arzt ist nicht gleich Arzt, Psychologe ist nicht gleich Psychologe. Aber grundsätzlich stellt es ja schon auch eine bestimmte Kompetenz in den Raum. Ne? Ich meine, wir haben 3 Jahre Bachelor gemacht, 2 Jahre Master. Wir machen eine 3-jährige Ausbildung, wo wir die ganze Zeit beobachtet werden. Wir haben am Ende eine Approbationsprüfung, machen ein Staatsexamen. Wir haben einen schriftlichen und einen mündlichen Teil. Also eigentlich gucken schon viele Leute auf einen drauf, dass man in die freie Welt gelassen werden kann. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist respektlos unserem Job gegenüber, aber schon so ein bisschen, weil wenn du das kannst, warum musste ich dann so viel dafür machen, damit ich das jetzt kann? Und auf der anderen Seite ist halt auch dieses emotionale Essen ist ja an sich keine Essstörung, ne? Und da fängt es ja schon an, dass die Grenzen dann so schwammig werden, ne?
Ja.
Ich habe oder ne, die wissen dann ja gar nicht, was genau sie selber haben, weil sie sich das selber diagnostiziert haben und werfen das dann einfach in den Raum und gucken, wer beißt an.
Mhm.
Und letztendlich weiß ich ja gar nicht, was in diesem Coaching dann passiert. Ne? Vielleicht haben die ja auch super Ansätze, die ich auch machen würde in der Therapie. Das kann ich ja nicht behaupten. Aber ich werde einfach super, super vorsichtig.
Ich finde es tatsächlich schwierig. Und ich sage, mit solchen Aussagen sollte man, also ich finde es schwierig, wenn man an die Hoffnungslosigkeit der Leute appelliert. Also sprich, wenn das ist wie wenn du zu jemandem gehst, der komplett am Boden liegt und dem halt das Blau vom Himmel versprichst. Mhm. Und ich sehe das leider so, und das finde ich sehr, sehr schade, dass es in Deutschland keine vernünftige Institution gibt, die gegen sowas vorgeht.
Ja, das stimmt. Also was wir tatsächlich, was auch in unserem Psychotherapeutengesetz steht, was wir nicht machen dürfen, sind Heilversprechen. Ich darf da nicht hingehen und sagen, ich verspreche dir, du wirst diese Essstörung los. Ich verspreche dir, du wirst am Ende der Behandlung keine Depression mehr haben. Das darf ich nicht.
Geht
und wenn
auch
das
nicht,
für, genau, weil das, das ist unrealistisch.
Ja,
es gibt ja auch Fälle, da schadet Therapie eher, ne? Und wenn es dann Leute gibt, die dann da sagen, ich helfe dir da raus, schwierig. Wenn nicht mal wir das versprechen dürfen.
Wenn du mit dem Leid anderer Geld verdienen willst, einfach nur um Geld zu verdienen und nicht wirklich. Ja, und ich meine, dann gibt es ja so diesen Dunning-Kruger-Effekt. Ne? Man hat dieses ein bisschen Wissen und dann ist man super selbstbewusst, ne? Aber man ist eigentlich extrem unwissend. Und je mehr man weiß, ne, das merkst du ja auch, dann okay, je mehr du weißt, je mehr wir wissen über das Thema Ernährung, je mehr du weißt über das Thema Psychologie, desto mehr weißt du, okay, ich weiß, dass sehr viele Sachen nicht wirklich definierbar sind, ne? Und nicht wirklich so geradlinig, wie ich am Anfang gedacht habe. Na, das ist.
Du hast ja was mitgebracht. Hm. So, da geht's ja wahrscheinlich. Was ist denn das hier so? Du hast ja hier 2 Sachen, die gebe ich dir jetzt mal.
Also, ich habe einmal ein Buch mitgebracht von einer Psychotherapeutin, promovierten Psychologin, Dr. Julia Tank, die viel zum Thema Social Media und Körperbild, generell zum Thema Essstörung forscht. Die hat ein Buch geschrieben, das ist jetzt kürzlich erschienen, das finde ich mega gut. Ich habe auch ein paar Sachen markiert und ich habe einmal aus dem DSM-5, das ist das Diagnosesystem aus den USA, also international, alles, was Fütter- und Essstörungen betrifft, einmal ausgedruckt. Also da sind die ganzen Diagnosekriterien, Beschreibungen von den verschiedensten Essstörungen, die es gibt, drin.
Gibt es Anzeichen dafür, dass du sagst, okay, die Person hat eindeutig XYZ? Wenn ja, nehmen wir mal das Beispiel Bulimie und Anorexie, welche wären das?
Also wir können ja mal die Diagnosekriterien durchgehen. Wir haben die Anorexie, jetzt hier die ganzen Kindersachen, hier. Wir haben immer A, B, C, D Kriterien. Soll ich die mal vorlesen?
Gerne.
Also diagnostische Kriterien A. Eine in Relation zum Bedarf eingeschränkte Energieaufnahme, welche unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Entwicklungsverlauf und körperlicher Gesundheit zu einem signifikant niedrigen Körpergewicht führt. Signifikant niedriges Gewicht ist definiert als ein Gewicht, das unterhalb des Minimums des normalen Gewichts oder bei Kindern und Jugendlichen unterhalb des minimal zu erwarteten Gewichts liegt. Das ist das erste Kriterium, was erfüllt sein muss.
Das heißt bei Anorexie.
Genau.
Das wäre, glaube ich, ein BMI unter 17,5.
Ich meine ja.
Ja, bei Erwachsenen, ja.
Aber jetzt kommt ja der zwei. Lies das mal weiter.
Dann kommt B. Ausgeprägte Angst vor einer Gewichtszunahme oder davor, dick zu werden oder dauerhaftes Verhalten, das einer Gewichtszunahme entgegenwirkt, trotz des signifikanten niedrigen Gewichts.
Ist es?
Das heißt, die Angst, die Kalorien zu erhöhen und die Angst dadurch wieder zuzunehmen und dadurch die Vermeidung von weiterem Essen.
Obwohl das Gewicht schon gering ist.
Obwohl das Gewicht zu gering ist, ja. Mhm.
Und C ist Störung in der Wahrnehmung der eigenen Figur oder des Körpergewichts. Übertriebener Einfluss des Körpergewichts oder der Figur auf die Selbstbewertung oder anhaltende fehlende Einsicht in Bezug auf den Schweregrad des gegenwärtig geringen Körpergewichts.
Bedeutet im Prinzip, du siehst nicht, was andere sehen.
Ja.
Das würde mich mal interessieren. Wenn man sagt, Menschen, die anorektisch sind, sehen nicht, was andere sehen. Sehen sie sich tatsächlich als eine dickere Person oder sehen sie einfach Stellen kritischer? Ne? Also ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Angenommen, ich mache jetzt so und sage, oh, hier habe ich aber noch ein bisschen Fett am Kinn. Das muss auch noch weg. Oder sehen die sich im Spiegel wirklich so, dass sie sagen, ich habe so ein fettes Kinn?
Ja, also es gibt Untersuchungen, wo die sich im Spiegel sehen und dann sollen die auf so einer Skala ihren Körpertyp auswählen. Mhm. Und die sehen sich nicht so dünn, wie sie sind. Also sie wählen wirklich einen völligeren Körpertyp aus.
Mhm.
Und das fängt tatsächlich schon bei Kindern an. Ne? Also Kinder, es gibt auch Studien, wo Grundschulkinder gefragt wurden, wie die sich einschätzen. Und da gab es auch schon Kinder, die eigentlich im Untergewicht waren, laut BMI, die sich trotzdem als dicker eingeschätzt haben.
Jetzt ist natürlich die Frage, die ich dir gleich gestellt habe, den Kindern hast du mir beantwortet. Und zwar wollte ich fragen, drücken die oder wählen die eine übergewichtigere Version, um ihren Glaubenssatz zu bekräftigen oder sehen die sich wirklich so? Ich glaube, jetzt wo du es mit den Kindern gesagt hast, ich denke nicht, dass Kinder so weit sind, dass sie solche manipulativen Entscheidungen treffen, sondern die sagen halt einfach, okay, das ist die Farbe blau, also drücke ich auf blau. Ne?
Ja, es ist negativ verzerrt.
Ja,
die sehen sich wirklich negativ verzerrt.
Wie hoch stehen die Chancen, dass dieses verzerrte Selbstbild irgendwann normalisiert wird? Ich weiß, dass es sich wahrscheinlich nie komplett auflösen wird. Das ist wahrscheinlich, ich denke mal, bei den meisten, die in so einem, zumindest in so manifesten Dingen drin sind, wird es ja wahrscheinlich immer ein Teil sein, mit dem sie ja zu tun haben. Aber lässt sich das in einer gewissen Weise wieder aufbrechen?
Das ist immer vom Einzelfall abhängig. Es kommt auch drauf an, ne, wenn man ein Kind hat, was jetzt gerade vielleicht 14 ist, wo die Essstörung vielleicht jetzt seit 2 Jahren da ist, dann ist es vielleicht noch mal ein bisschen einfacher, da was aufzubrechen. Bei jemandem, der jetzt kommt mit Mitte 20 und der hat das seit 14 Jahren und ist schon so chronifiziert, es passt eigentlich gar nicht mehr klassisch zu den Diagnosekriterien, ist was ein komplett eigenes Konzept geworden, ist es schwierig, aber nicht unmöglich. Was man immer machen kann, ist schauen, okay, wie schaffe ich zum jetzigen Zeitpunkt so einen funktionellen Umgang damit? Ich kann vielleicht nicht verändern, dass ich mich verzerrt wahrnehme, aber ich kann dem Ganzen, der Tatsache, nicht mehr so eine Wichtigkeit geben. Okay, dann habe ich vielleicht das Gefühl, ich bin so und so dick, ja, und dann, ich habe trotzdem 2 Beine und wenn die Zellulite haben, die tragen mich durchs Leben, ne? Also dann so auf die Funktionalität appellieren.
Das sind die Hauptkriterien für Anorexie, richtig?
Genau. Und dann gibt es noch verschiedene Untertypen. Es gibt so einen restriktiven Typ, es gibt einen Binge-Eating-Purging-Typ und man kann noch eintragen, ob das teilremittiert ist, also ob die Diagnose mal hatten und jetzt erfüllen die nur noch die Diagnose in Teilen oder vollremittiert, dass sie die Diagnose mal hatten, aber jetzt keine Symptome mehr haben.
Wie sieht es bei Bulimie aus?
Das kommt als nächstes.
Also wichtig, es gibt natürlich noch viel mehr, aber wir können ja halt nicht Doktorarbeiten jetzt hier besprechen, sondern wir wollen ja einfach nur kurz darüber sprechen, dass vielleicht jemand, der gerade zuhört, einfach sich überlegen kann, ja, wie er mit seinem Denken über Ernährung umgeht und vielleicht, mein Wunsch ist aus dem Podcast, dass du das hörst, weil es dich interessiert und du sagst, was gelernt, oder du merkst, okay, vieles, was hier besprochen wurde, trifft schon irgendwie auf mich zu.
Mhm.
Auch wenn ich es vielleicht nicht wahrhaben will, dass ich mal vielleicht mit einem Experten drüber spreche.
Ja. Also da möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, selbst wenn man jetzt merkt, oh, da trifft ganz schön viel auf mich zu, jetzt keine Panik auf der Titanic. Das würde ja auch implizieren, dass man so eine Diagnose voll leicht stellen kann. Ich muss einfach nur einen Haken machen, erfülle ich oder erfülle ich es nicht. So leicht ist es natürlich nicht, um Gottes Willen. Das erfordert schon ein geschultes Auge, mehrere Gespräche. Man muss einmal eine komplette Diagnostik machen. Ne? Wie gesagt, manchmal steckt auch was ganz anderes dahinter, ne? Also wenn ich jetzt ein Trauma habe und dadurch entwickelt sich die Binge-Eating-Störung, ich behandle nur die Binge-Eating-Störung, weil ich von dem Trauma keine Ahnung habe. Am Ende geht die Symptomatik nicht weg, obwohl ich nach Manual gehandelt habe. Komisch, weil ich da was Großes übersehen habe, ne? Deshalb an der Stelle nochmal keine Selbstdiagnosen bitte jetzt anhand der Kriterien stellen. Aber zur Bulimie, Wir haben A, wiederholte Episoden von Essanfällen. Ein Essanfall ist durch die folgenden beiden Merkmale gekennzeichnet. Erstens, Verzehr einer Nahrungsmenge in einem bestimmten Zeitraum, zum Beispiel innerhalb eines Zeitraums von 2 Stunden, wobei diese Nahrungsmenge erheblich größer ist als die Menge, die die meisten Menschen in einem vergleichbaren Zeitraum unter vergleichbaren Bedingungen essen würden. Zweitens, das Gefühl während der Episode, die Kontrolle über das Essverhalten zu verlieren, zum Beispiel das Gefühl, nicht mit dem Essen aufhören zu können oder keine Kontrolle über Art und Menge der Nahrung zu haben.
Das heißt übersetzt, es ist nicht, ich habe ja das Beispiel mit den Spaghetti vorher gebracht, wenn ich jetzt einen geilen Abend habe und sage, boah, die Spaghetti sind so geil, ich kann mir noch 3 Teller rein und liege danach im Bett und mir geht's gut, sondern es ist halt wirklich so, die Art der Nahrung, hast du ja gesagt, es ist so, ich komme nach Hause, fängt vielleicht an mit einem Käsebrot, dann merke ich, oh, hab mich nicht so befriedigt, dann gibt's noch 3, 4 Lindor-Kugeln, dann gibt's noch eine halbe Tüte Haribo, dann gibt's noch Reiswaffeln mit Schinken, danach gibt's ein bisschen Eis, danach gibt's Wurstsalat, also und das halt dann wirklich ohne drüber nachzudenken.
Genau, und der Kontrollverlust ist halt entscheidend, ne? Nicht, dass ich den 3. Teller jetzt esse, weil ich Bock drauf habe, sondern weil ich nicht aufhören kann. Ich kann nicht. Und das geht so wir umher. Und ich habe das Gefühl, ich verliere komplett den Verstand.
Ja, dass du quasi essen musst.
Genau.
Ne? Und, aber das ist auch ähnlich wie bei Binge-Eating. Ne? Genau. Und dann ist der Unterschied ist halt einfach dann die Reaktion auf den Essanfall.
Richtig. Ja. Und ne, Kriterium B ist dann das Entscheidende, dass wir wiederholte Anwendung von unangemessenen kompensatorischen Maßnahmen, um einer Gewichtszunahme entgegenzusteuern, wie zum Beispiel selbstinduziertes Erbrechen, Missbrauch von Laxantien, also Abführmittel, Diuretika oder anderen Medikamenten, Fasten oder übermäßige körperliche Bewegung.
Sehr interessant. Also im Prinzip Kalorien kompensieren im Sinne von, also klassisches Beispiel ist, ich gebe dir mal ein Beispiel aus unserem Berufsalltag. Tim, Michi, es ist was ganz Schlimmes passiert. Was ist denn passiert? Ja, ich bin heute 1 Kilo schwerer als gestern.
Mhm.
Okay, was bedeutet das? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache was falsch. Ich hab das Bedürfnis, meine Kalorien zu reduzieren oder mich mehr zu bewegen. Jetzt ist der Punkt. Jetzt ist meine Frage an dich. Mhm. Es gibt Menschen, denen erklären wir, warum das nicht funktioniert und die verstehen es und die haben es nicht mehr.
Mhm.
Aber was ist mit den Personen, denen du es 5-mal erklären musst und die dennoch den Gedankengang haben? Würdest du sagen, dass die in diesem Schwimmbereich eher Richtung Bulimie tendieren? Oder müssen sie es wirklich umsetzen oder reicht der Gedanke? Und ich meine nicht Gedanke im Sinne von ein kurzer Gedanke wie, oh, esse ich jetzt heute ein Hotdog oder nicht, sondern die verhandeln mit sich, ob sie es jetzt tun oder nicht. Und wir sind im Prinzip nur dafür da, damit sie es nicht tun.
Also die haben eigentlich den Impuls, dann jetzt das durch Sport zu kompensieren.
Oder weniger zu essen, weniger sich zu dazu essen. Zu strafen, obwohl sie wissen, dass es keinen Sinn ergibt.
Machen es aber dann auch nicht. Dann wird es ja nicht in Bulimie fallen.
Okay, das heißt, Bulimie bedeutet, sie müssen es wirklich durchziehen.
Ja.
Wissentlich.
Du hast einen Essanfall und muss dann die Kompensation durchziehen.
Okay.
Ne? Also, ne, da müsste man jetzt nochmal genauer explorieren. Das heißt nicht, dass kein vielleicht erstgestelltes Explorieren, ja.
Nach Manual.
Bisschen nachfragen, sich das genau angucken. Wie gesagt, ne, so eine Diagnose zu stellen, ist viel komplexer. Das könnte ich jetzt nicht an einem so ein Beispiel, aber für eine Bulimie muss dieses
Pauschal.
Ne, muss das auf jeden Fall angewandt werden.
Okay. Gut, du musst es ja systematisieren. Also du musst ja irgendwo eine System. Wir haben ja auch bei uns Systeme, wo wir sagen, ja, das sind halt, das ist ja das Problem, warum es keine universelle Lösung zum Abnehmen gibt. Mhm. Es ist halt so, it depends. Also theoretisch ist es so, praktisch kann es halt bei dir so sein. Mhm. Ne? Und das ist halt das Schwierige.
Ja, so ein Kriterium oder so ein Risikofaktor für die Entwicklung von einer Essstörung ist tatsächlich auch Perfektionismus. Und das, finde ich, macht auch irgendwo Sinn oder es ergibt auch Sinn, wenn jetzt hier irgendein Klugscheißer kommt, weil so Perfektionisten ja oft auch ein bisschen zwanghaft sind. Ne? Also es muss immer alles genau so laufen, ich muss das alles alleine machen. Und so eine Essstörung ist ja auch dann so ein bisschen zwanghaft. Ne? Und das würde ja implizieren, okay, ich habe den Gedanken, ich darf das jetzt nicht essen, dann mache ich es auch nicht. Ich habe den Gedanken, dass ich das jetzt irgendwie verbrennen muss, extra nochmal 500 Meter, okay, das wäre vielleicht 5000 Meter eher, laufen zu gehen, das mache ich jetzt. Ne? Das ist dieser perfektionistische Anteil. Ne? Und nur daran zu denken und es dann aber nicht zu machen, wäre für, zumindest für die Bulimie jetzt kein Kriterium.
Ich verstehe. Das heißt, Bulimie ist Kompensieren der überhöhten Kalorienaufnahme.
Genau. Also es gibt Essanfälle und dann mache ich irgendwas an Kompensation. Und da wird es jetzt aber auch schon schwierig. Also das Ganze hat dann auch noch ein zeitliches Kriterium und auch das Körpergewicht einen übermäßigen Einfluss auf die Selbstbewertung hat. Und jetzt wird es aber auch schwierig, weil es gibt ja manchmal auch Leute, die haben dann ein eigenes System und die haben vielleicht keine Essanfälle in dem Sinne oder haben Essanfälle nicht einmal pro Woche über einen Zeitraum von 3 Monaten, sondern vielleicht mal alle 2 Wochen. Dann wird es ja für die Diagnose schon gar nicht mehr reinpassen. Aber wäre trotzdem ein Problem. Es gibt auch Beispiele, da nimmt man nur kompensatorische Maßnahmen, wenn man über den Kalorien ist, die man sich gesetzt hat und gar nicht nach einem Essanfall. Und da wird es dann diagnostisch halt schwierig. Ne? Was vergebe ich dann?
Mhm. Weil du hast dann ja im Endeffekt keinen klassischen Essanfall, sondern nur ein Kalorienziel, an dem sich die Leute orientieren. Und die Kompensationsmaßnahme erfolgt, wenn dieses Kalorienziel überschritten ist, um eben das Gewicht wahrscheinlich dann eben unten zu halten. Ne?
Das wäre dann eher Richtung atypische Bulimie, wird man vergeben.
Das ist echt interessant. Ich habe später noch eine Frage an dich, aber kommen wir noch zum Binge-Eating. Oder hast du noch was anderes vorbereitet?
Nö. Okay. Ich hatte nur noch so eine Liste, die in dem Buch ist, weil ich das ganz spannend fand.
Die wollen wir hören.
Was der Unterschied ist von essgestörtem Verhalten und Essstörung.
Ja, das ist definitiv eine interessante Frage.
Ja. Was ich in der Zwischenzeit ja auch noch erzählen kann, weil ich das auch spannend finde, ist, dass die meisten Leute, wenn sie über Essstörungen irgendwie sprechen, direkt so eine Anorexie im Kopf haben. Mhm. Obwohl eigentlich von den Zahlen her ist die Magersucht die am seltensten vorkommt.
Okay.
Also am häufigsten kommen Bulimie und Binge-Eating vor. Ich glaube, dass das so ist, weil die Anorexie die in Anführungszeichen gefährlichste ist, weil die höchste Todesrate hat.
Ich habe irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das sogar von allen psychischen Erkrankungen mit die höchste Todesrate hätte.
Es sind 5% von allen Betroffenen, soweit ich weiß.
Okay. Das ist viel.
Das ist extrem viel,
ja. Binge-Eating. A. Wiederholte Episoden von Essanfällen. Ne, und dann ist jetzt das Gleiche wie gerade bei Bulimie mit den Essanfällen beschrieben. Zweitens, also B, die Essanfälle treten gemeinsam mit mindestens 3 der folgenden Symptome auf. Erstens, wesentlich schneller essen als normal. Zweitens, Essen bis zu einem unangenehmen Völlegefühl. Drittens, Essen großer Nahrungsmengen, wenn man sich körperlich nicht hungrig fühlt. Viertens, alleine essen aus Scham über die Menge, die man isst. Fünftens, Ekelgefühle gegenüber sich selbst, Deprimiertheit oder große Schuldgefühle nach dem übermäßigen Essen. C. Es besteht deutlicher Leidensdruck wegen der Essanfälle. Das hatten wir bei den anderen beiden nicht. Und auch hier wieder tritt im Durchschnitt mindestens einmal pro Woche über einen Zeitraum von 3 Monaten auf.
Okay, also 3 der 5 Kriterien müssen erfüllt sein.
Nur mindestens 3 der 5 Symptome.
Symptome meine ich.
Ach so, die, ja, genau.
Okay, aber auch hier ist es ja dann wieder schwimmend, weil wenn jetzt nur 2 eintreten, ist es ja trotzdem ein Problem. Mhm. Also, ne?
Ja.
Ja, es ist halt, es ist halt, wie gesagt, egal wie du es drehst und wendest, es gibt in keinem System, wo irgendwie mit Menschen zu tun hat, die Lösung, ne?
Ja.
Ja, und gerade bei so psychischen Sachen ist es halt auch schwierig, oder gerade bei so Essenssachen, wo du genau, wie wir es ja am Anfang schon gesagt haben, wo ist die Grenze, wo du hast eine große Grauzone und du kannst theoretisch bei manchen Leuten, ich denke, wenn du in der Menschen dann vor dir hast, tatsächlich in der Therapiesitzung oder in 2, 3 hintereinander, dann kannst du natürlich irgendwann mit deiner Expertenmeinung dann rausfinden, ist es jetzt eher jemand, der da reingehört oder nicht. Ne?
Ja, aber im Grunde muss man auch nochmal sagen, also diese ganzen, es wird ja auch viel darüber spekuliert, ist das gut, dass wir diese Diagnosesysteme haben, dass wir Kriterien haben, ne, dass wir so kategorisieren. Und natürlich ist es auf der einen Seite gut, dass wir überhaupt so ein so eine Vorstellung davon haben und das generell irgendwie einsortieren können. Und gleichzeitig haben wir durch diese nicht näher bezeichneten Störungen, die wir vergeben dürfen, ja auch die Möglichkeit, diese schwammigen Übergänge so ein bisschen auszugleichen. Und übrigens kam mir jetzt auch gerade noch mal wegen diesem Leidensdruck bei anderen Störungen. Das Problem ist so ein bisschen, wenn ja kein Leidensdruck da ist, dann kommen die Leute ja gar nicht von selber in Therapie. Mhm. Das heißt, die werden diesen Diagnostikprozess ja sowieso gar nicht erleben. Ne? Mhm. Deswegen also irgendwo muss da schon einfach ein Leidensdruck da sein, dass man in diesen, oder beziehungsweise ist Leidensdruck das, was wir brauchen, um überhaupt eine Veränderung bewirken zu können. Ne? Weil irgendwoher muss ja die Motivation, was verändern zu wollen, kommen.
Ja, viele merken es leider gar nicht. Ich hatte mal eine Bekannte im Jahr 2019 in Stuttgart. Da war ich damals sehr, sehr oft. Und die hat in der WG gewohnt mit einer magersüchtigen Person. Mhm. Die ist auch relativ bekannt. Bekannter Todesfall. Und die hat sich
diese Josie?
Genau.
Ach, krass.
Die habe ich persönlich kennengelernt. Mhm. Und man hat das gar nicht so ernst genommen bei ihr. Also man hat halt gesagt, ja, die isst halt nur nachts und die hat halt auch nur Pfannkuchen mit Karotten gegessen. Also die hat immer 3 Uhr morgens gegessen und zwar Pfannkuchen eingerollt in Karotten. Und die ist, ja, man hat das halt nicht ernst genommen, bis sie halt so dünn war, dass man halt sich wirklich Gedanken gemacht hat um sie. Und die ist dann halt, ja, leider, also wie gesagt, war mit ihr nicht dicke, aber ich habe sie kennengelernt und ist dann leider gestorben.
Ja. Das ist echt heftig.
Und die war, also als ich sie kennengelernt habe, war sie extrem dünn. Ich habe das jetzt nicht angesprochen, weil ich schon gesehen habe, dass es nicht gesund aussieht. Und ich wusste jetzt nicht, also sie hat mich auch nicht nach meiner Meinung gefragt. Deswegen. Ja.
Vielleicht an der Stelle schon mal ganz kurz so ungefragt Körper kommentieren. Auf gar keinen Fall. Und wenn man irgendwen hat, mit dem man wirklich gut ist, das war ja dann bei euch nicht, aber wenn man mit ihr gut befreundet gewesen wäre, dann hätte man hingehen können und sagen, hey, mir ist aufgefallen, du hast immer mehr abgenommen, wenn was ist, ich bin für dich da, wir können drüber reden, aber kein Druck und dann das dabei belassen.
Das haben die Leute auch gemacht, das war halt natürlich, sie hat es halt nicht gesehen.
Naja, dadurch, dass es halt so eine, wie gesagt, eine 5%ige Todesrate auch hat, ne, das ist halt, in so Entscheidung ist es sehr schwierig, da Leuten wahrscheinlich noch in irgendeiner Weise dann rauszuhelfen, ne, und das umzukehren, vor allem wenn du kannst ja dann auch das nicht so direkt dann mit denen, die damit konfrontieren immer, weil sonst, die blocken das ja dann direkt wahrscheinlich auch ab, oder?
Ja, voll.
Ja.
Aber das wollte ich gerade sagen, ne, mit den Diagnosen und wenn man da nicht so reinpasst und es ist schwierig, dann was zu diagnostizieren am Ende des Tages. Also diese Diagnose ist dann ja auf jeden Fall wichtig für die Krankenkasse, für den Prozess. Aber im Endeffekt geht es ja vor allem darum, was machst du in der Therapie? Und ob es dann eine Bulimie ist oder eine atypische Bulimie, macht ja keinen Unterschied, wenn du weißt, wie du es behandelst. Ne? Also das ändert ja nicht das Problem, je nachdem, wie du es benennst.
Deswegen ist es sehr interessant, wenn du mal kurz dann darauf eingehst, was sind die Unterschiede zwischen einem gestörten Essverhalten und einer Essstörung wirklich. Also wenn es da wirklich so, ja, inwieweit man das überhaupt abgrenzen kann oder eingrenzen kann.
Ja, also die Julia hat da echt eine super gute Tabelle in ihrem Buch drin. Da steht zum Beispiel, essgestörtes Verhalten per Definition ist so eine gelegentliche Abweichung von normalen Essgewohnheiten. Wie gelegentliches Meiden bestimmter Lebensmittelgruppen oder gelegentliches Überessen. Mhm. Also ne, man kennt das ja von sich selber. Ich denke mir auch, okay, jetzt habe ich heute Mittag schon Nudeln gegessen, dann muss ich heute Abend vielleicht nicht unbedingt nochmal Reis essen. Oder ich habe heute Mittag schon Kartoffeln gegessen oder ne, dass man dann mal Kohlenhydrate meidet. Das ist ja total normal. Oder dass man sich auch mal überisst. Und weil das finde ich so lecker, das bist du dann vielleicht mit deinem Nachschlag und dann esse ich vielleicht auch doch nochmal ein Eis. Also wenn das einfach in Maßen vorkommt. Aber eine Essstörung ist dann definiert durch ein intensives, ritualisiertes Essverhalten, stark eingeschränkte Auswahl an Lebensmitteln, Kontrolle und Rituale, um Nahrungsaufnahme zu steuern.
An dem Moment, wo es eher zwanghaft wird und strikte Grenzen gesetzt werden, dann die dauerhaft existieren.
Genau.
Interessant, aber wie gesagt, man kann es halt nicht in Schwarz und Weiß unterteilen. Das ist halt.
Nein, deswegen hier steht ja auch, ne, also essgestörtes Verhalten ist keine formelle Diagnose. Es kann mit einem negativen Körperbild in Verbindung stehen. Bei einer Essstörung erfordert es professionelle medizinische und/oder psychotherapeutische Behandlung, geht oft mit einem negativen Körperbild und verzerrter Körperwahrnehmung einher. Extremer Fokus auf den Themen Körper, Figur und Gewicht, ne? Das hab ich zum Beispiel nicht, dass ich so einen extremen Fokus darauf habe oder plane, was ich mache, obwohl ich mich nicht davon freisprechen kann, ein essgestörtes Verhalten sicherlich hier und da zu zeigen.
Ja, wir alle irgendwo.
Ja, also das ist super
weit verbreitet. Bei Tim glaube ich nicht, weil Tim hat gar, also Tim ist wirklich, Tim ist der normalste Esser, den ich kenne.
Echt?
Ja. Du hast ja nichts mit Kalorien und so am Hut und du isst ja einfach, was du willst, also.
Ja gut, das funktioniert für mich, aber ich weiß halt auch genug. Das Ding ist halt, du darfst nicht unterschätzen, was Leute wie du und ich auch wissen. Ne? Das Ding ist, die Frage ist halt, ist meine Lebensmittelauswahl unbewusst schon anders gesteuert? Ich kann es dir garantieren, dass es so ist.
Bestimmt, was 500 Gramm Magerquark für Wert hat, oder?
Nicht auswendig, aber weil ich wirklich weg von diesem ganzen Tracking bin. Aber ich weiß, ich kann dir sagen, was mehr Kalorien hat, was weniger Kalorien hat, welche Kombination von Lebensmitteln wahrscheinlich für mich idealer ist und ja. Das also, kann
ich dir gar nicht sagen, ne?
Ja, ich kann dir sagen, dass Wasser null hat, aber dann alles andere kenne ich nicht.
Ja, das ist
ja. Du hast aber auch jahrelang getrackt. Ich hab nie getrackt.
Raus. Und deswegen habe ich persönlich auch ein Problem damit, selbst Leuten zu sagen, die abnehmen wollen, fang an zu tracken und probier das einfach mal 1 bis 2 Wochen lang, weil ich mir denke, boah, wenn sich das einmal so eingebrannt hat und man weiß halt nicht, wen das erreicht. Weißt du,
das stimmt.
Das ist das Problem.
Also ich sag generell, ist es immer eine gute Idee zu tracken, aus dem Grund, weil, also ich rede jetzt aber jetzt vom Ernährungskontext, vom Essstörungskontext. Wenn jetzt jemand,
ich komme einfach aus einer anderen Bubble.
Also wenn jemand sagt, er möchte abnehmen, dann sage ich, okay, wir leben halt in einer Welt, wo Überschuss, Kalorienüberschuss sehr einfach ist. Mhm. Du musst halt irgendwie deine Zufuhr ja messen. Aber ich sage das halt Leuten nicht, also ich gehe davon aus, dass die Leute, mit denen ich arbeite, keine Essstörung haben.
Ja, ich meine, wenn du es im 1-zu-1-Setting sagst, ist es ja auch nochmal was anderes, als wenn du es auf Social Media sagst, wo du keine Kontrolle hast, wer guckt sich das gerade an. Ja. Weißt du, was ich meine?
Selbst da würde ich sagen, aber halt mit einem Disclaimer.
Ja.
Weil, wie gesagt, du kannst ja nicht den Post auf ein Individuum aufbauen, weil du grenzt ja wiederum Leute aus.
Nein, um Gottes Willen, aber das ist einfach nur meine.
Ja.
Ne? Deswegen würde ich sowas niemals machen.
Ja, für uns ist ja auch wichtig, also wir schließen ja normales kategorisch aus, dass wir Leute, die eine akute Essstörung haben, arbeiten und denen empfehlen wir auch kein Tracking, weil wir genau wissen, dass das ein extremer Trigger sein kann, gerade wenn dein Verhalten lange sich nur um Kalorien geht und das Wiegen von Nahrung und so weiter geregelt hat. Es kann für viele Leute ein gutes Werkzeug sein, was man periodisch einsetzt, um einfach wie in einem Budget mal zu lernen, wofür man Geld ausgibt und wofür nicht, ne? So ungefähr, ne? Was sind die Ausgaben und Einnahmen, die man hat. Und wenn man das da nutzt und in ein gesundes Setting und auch davon wieder wegkommt, dann ist es gut, dann kann es einem so ein bisschen einen Einblick geben in sein Ernährungsverhalten auch. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es kann für viele auch nach hinten losgehen. Da muss man wirklich vorsichtig sein, mit wem man da was macht und für welchen Zeitraum auch. Und wir haben da zumindest auch in den Coaches, die wir 1-zu-1 betreuen, ein sehr genaues Auge drauf, auch was da an Feedback kommt und wie und was die Historie auch ist.
Ja, und es kommt ja auch drauf an, es ist für viele, ne, gerade wenn man dieses Übergewichts-Mehrgewichtsproblem in Deutschland hat, beziehungsweise wenn man es wirklich als Problem nennen will, das ist auch bestimmt nochmal ein Thema, worüber man sprechen kann, aber wenn Leute wirklich abnehmen wollen, kann man ja auch hilfreiche Tipps geben und dann ist es ja auch ein Unterschied, okay, wiege ich jetzt meine Nudeln und Kartoffeln ab oder wiege ich wirklich jede Gurke, jede Tomate, jeden Ketchup-Klecks
ab. Ja, ne? Kann ich nirgendwo mehr hingehen und nirgendwo mehr essen, weil ich es dann nicht abwiegen kann. Und
traue
so
ich mich im Restaurant nicht, das und das zu bestellen, weil ich weiß nicht, wie viel Öl ist da drin.
Genau. Und bei den Leuten gehen wir eh anders vor, weil die schieben wir meistens mit den Kalorien eh hoch, weil die kommen meistens aus den zu niedrigen Bereichen.
Stimmt. Hier ist noch eine Liste mit essgestörten Verhaltensweisen und Gedanken vor dem Essen, während dem Essen und nach dem Essen. Und da musste ich erstmal auch so ein bisschen schlucken, weil ich dann auch selber erstmal wahrgenommen habe, huch, also da macht man vielleicht doch ein bisschen mehr, als einem eigentlich lieb ist. Ja. Wie gesagt, ne, essgestörtes Verhalten ist nicht gleichzusetzen mit einer Essstörung. Aber essgestörte Verhaltensweisen sind zum Beispiel Kaugummi kauen, um Hunger zu vermeiden. Damit fängt es schon an mit sowas. Mhm. Essen genau abwiegen, eine Speisekarte im Vorfeld studieren, Kalorien berechnen, ständig in Bewegung sein, Mahlzeiten weglassen, schon überlegen, wie man die Kalorien wieder loswerden kann, Gedanken, sich das Essen verdienen zu müssen, sich wiegen, den Körper kontrollieren, wie ne, in eine Speckfalte kneifen, Knochen abtasten und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen schon vor dem eigentlichen Essen, die essgestörte Verhaltensweisen sind.
Mhm. Ja, aber du kommst da nicht drum herum in unserer Welt, außer du lebst halt wirklich in einer Höhle. Ja, also so blöd, wie es klingt, aber wer hat es nicht?
Ja, also wie gesagt, ne, der Unterschied ja, ist das was Gelegentliches? Mhm. Ne, kommt das mal vor? Oder ist das wirklich was so ritualisiert, so unflexibel geworden ist?
Und was halt einen großen Teil deines Alltags bestimmt. Ne? Das macht ja auch so einen Sinn, wenn man sich mal fragt, okay, sollte ich mir jetzt nach einem Riesending, was ich mir an Weihnachten reingehauen habe, mal 2 Tage vielleicht ein bisschen Gang runterschalten, dann ist es vielleicht, denke ich mal, für die meisten noch so einigermaßen normal, was so ziemlich so nach klassisch nach den Feiertagen so irgendwie so gefühlt die Hälfte der Leute hat. Aber wenn es halt permanent ist, dass man sich vorm Spiegel stellt und anfängt zu gucken, ob die Bauchfalte jetzt schon ein bisschen zurückgegangen ist, nachdem man gestern irgendwie weniger gegessen hat oder sich das Snickers verkniffen hat, dann wird es, glaube ich, irgendwann tatsächlich problematisch.
So, ich würde sagen, wir machen den Sack langsam zu. Wir sind schon 90 Minuten auf Record.
Eieiei.
Aber bevor ich jetzt hier die Podcast-Folge beende, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Wenn jetzt hier jemand zugehört hat, der oder die sagt, hey, ja, so ein bisschen trifft es schon auf mich zu oder ich habe das Gefühl, dass das mich betrifft oder vielleicht eine Person aus meinem Umfeld betrifft. Wie kann man vorgehen bei sowas? Also was würdest du der Person raten? Was sind so die ersten Schritte, um etwas zu unternehmen für sich selbst oder für andere?
Also wenn es um einen selber geht, dann würde ich empfehlen, wenn man merkt, okay, das wird kritisch, vielleicht sollte ich mir professionelle Hilfe suchen, dann eine erste Sprechstunde in einer psychotherapeutischen Ambulanz wahrzunehmen. Ich glaube, die erreicht man durch die 116 117 und die vermitteln einem dann innerhalb von 2 bis 4 Wochen einen ersten Sprechstundenplatz. Das ist noch kein Therapiegespräch, überhaupt nicht, das ist nur einfach eine Sprechstunde bei einem niedergelassenen Therapeuten. Ich gucke die genaue Nummer aber nochmal nach, dann könnt ihr die in die Beschreibung schicken. Aber ich meine, das ist die. Das hat, wie gesagt, nichts mit Therapie zu tun. Das ist ein erstes Kennenlernen quasi. Man kann die Symptome schildern, sein Anliegen. Und dann ist der Therapeut in der Rolle zu sagen, okay, ist das was Psychotherapie regeln kann? Oder ist das was jetzt noch nicht so einen Krankheitswert hat? Ne? Also viele haben ja auch Angst und sagen, ich will nicht in Therapie, weil anderen geht's noch viel schlechter. Da kann man sich komplett von freisprechen lassen. Das ist unsere Aufgabe, das zu entscheiden, ob Psychotherapie indiziert ist und sich darüber dann erstmal informieren. Ne? Die werden einem dann vielleicht auch andere Anlaufstellen vermitteln oder, wie gesagt, auf die Warteliste setzen. Mhm. Wenn es um andere geht und das ist ein guter Freund, eine gute Freundin, dann würde ich auf jeden Fall offen zugehen, das offen ansprechen und wie gesagt, keinen Druck machen. Hey, mir ist das aufgefallen, ist alles in Ordnung? Möchtest du drüber sprechen, wenn was ist? Ich bin für dich da. Und dann die Person von selber kommen lassen. Ne? Wir können nur Leuten helfen, denen auch geholfen werden will.
Mhm, sehr guter Punkt. Laura, wo kann man denn mehr von dir finden?
Ich bin so ein kleiner Einsiedlerkrebs, aber ab und zu poste ich was und ich hoffe auch, dass es im Laufe der Zeit mehr wird auf meinem Instagram-Account laura.psychologie.
Markieren wir in den Shownotes oder in der Beschreibung, je nachdem, wo du es konsumierst. So, unser Manual ist jetzt zu Ende. Wir haben hier viel über das Thema exploriert. Nochmal vielen Dank, dass du da warst, Laura.
Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, du hast auf jeden Fall den Standard für die kommenden Gäste hoch angesetzt.
Ich komme auch gerne nochmal wieder, so ist nicht.
Sehr gerne.
Sehr gerne, auf jeden Fall.
Und das ist also generell, wir könnten jetzt über Millionen Themen sprechen. Mhm. Also ich habe jetzt bewusst Themen übersprungen, weil es ist halt einfach, wir könnten auch drüber sprechen, wie geht ein Therapeut mit dem Thema um, der sich mit Ernährung nicht auskennt und bla bla bla. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal den Cut. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Je nachdem, wo ihr das Ganze hört, bewertet die Show gerne mit 5 Sternen, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr es auf YouTube seht, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Kommentiert gerne, wie es euch gefallen hat und abonniert uns, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und möchte noch jemanden grüßen, Laura, oder irgendwas zum Abschluss sagen? Du hast
meine
das letzte
Familie.
Wort.
Liebe Grüße, Oma, Opa.
In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.